bin erst mit 61 eingestiegen in die Politik. Ich habe vorher wirklich parteipolitisch mich immer gewehrt. Ich mag Autoritäten nicht. Man ist dann eigentlich sehr, sehr alleine. Ich habe selten so eine, in meinem Leben so eine Einsamkeit verspürt, als wie jetzt Bürgermeister. Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich höre es jetzt immer wieder auch von meiner Tochter. Sagt, wir haben schon was mitgemacht mit dir. Diese Parteigeschichte hat ganz, ganz viel kaputt gemacht. Dieses Parteidenken, dieses, auch in der Koalition. Die SVP war nicht glücklich, dass ich regiert habe.
Aufs Ohr, der FF Polit-Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen. Heute mache ich das mit Paul Rösch, dem ehemaligen Bürgermeister von Meran und langjährigem Direktor des Touriseums im Meran. Schön, dass Sie hier sind, Herr Rösch.
Danke, freue mich, dass ich da sein darf.
Wie geht es Ihnen gerade?
Mir geht es eigentlich sehr gut, ich bin in Pension. Arbeite momentan zu viel, weil ich an einem Buchprojekt arbeite und freue mich schon, wenn das Projekt fertig ist, dass ich
das nächste anfange.
Ja, dass ich mal irgendwo eine Reise machen kann, dass ich mal ausspannen kann.
Es heißt ja immer, wenn man in Pension ist, dann hat man noch mehr zu tun als im Arbeitsleben. Können Sie das bestätigen?
Ja, das stimmt, weil man Angst vor der Pension hat. Ich hatte es jedenfalls. Ich bin ja von 100% plötzlich auf null. Vorher hatte ich nebenbei Durania, vorher hatte ich verschiedene kleine Ämter, die ich ja alle gelassen habe für die Politik. Und plötzlich ist man auf null und es geht einem nicht gut. Ich kann mich erinnern, dass ich einfach beim Fenster rausgeschaut habe und gesehen habe, dass ein Lastwagen vorbeifährt mit Sand, der hat Sand geführt. Mir gedacht, so bravo, der ist ein Musikstein der Gesellschaft, der bringt den Sand von da bis dort. Und du, was machst du jetzt? Also ich habe totale Krise gehabt. Und deshalb, diese Krise zu füllen, nimmt man einfach alles an. Und ich habe dann wirklich jede Buchvorstellung, alles, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich angenommen, aus Angst, aus der Gesellschaft zu fallen. Nicht jetzt im Äußeren, für mich selbst. So, ich bin nichts mehr wert, mich braucht es nicht mehr. Und deshalb glaube ich, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Man geht vormittag Kaffee trinken und dann das Glas Weißen und dann am Abend und am Nachmittag dasselbe und dann dreimal am Tag einen kleinen Rausch. Oder man stürzt sich in die Arbeit. Ich habe Zweiteres gewählt.
Sie haben sich hineingestürzt. Ja, hinein. Aber es geht Ihnen gut dabei.
Es geht mir sehr gut dabei. Ich fühle mich wieder gebraucht. Das klingt komisch, aber es ist so.
Wir kommen später sicher nochmal auf dieses Thema zurück. Zuerst möchte ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie nicht so gut kennen oder vielleicht nicht alles kennen, kurz ein paar Eckdaten Ihres Lebenslaufes runterrattern und Sie können gerne etwas ergänzen danach, wenn ich etwas Wichtiges vergessen habe. Sie wurden 1954 geboren als Sohn einer alteingesessenen Kaufmannsfamilie im Meran. Sie studierten Völkerkunde und Geschichte, bereisten die Welt, lebten unter anderem mal kurz in Indien, London, auch Israel. Für 21 Jahre waren sie ehrenamtlich Präsident der Volkshochschule Urania. Sie bauten das Landesmuseum für Touriseum, das Touriseum auf in Meran. Und ja, dessen Direktor waren sie dann viele Jahre lang. Sie laufen, radeln, schwimmen gerne, haben auch mal am Ironman auf Hawaii teilgenommen und waren 2015 bis 2020 Bürgermeister von Meran. Habe ich was vergessen?
Nichts vergessen. Volkskunde falsch? Statt Völkerkunde, als ist europäische Ethnologie, aber wir sind ungefähr. Passt, danke.
Zum Einstieg ein paar Entweder-Oder-Fragen. Sie müssen sich für eine Antwort entscheiden. Kneifen gilt nicht. Luis Durnwalder oder Arno Kompatscher?
Arno Kompatscher.
Bürgermeisterkette oder Trikolore?
Bürgermeisterkette.
Zebra oder Ernst?
Zebra.
Nerio Zaccaria oder Dario Dalmedico?
Nerio Zaccaria.
Haie oder Piranhas?
Haie.
Hermann Hesse oder Josef Zoderer?
Hermann Hesse.
Gitarre oder Ziehharmonika?
Beides. Gitarre, okay.
Katharina Zeller oder Karl Zeller?
Katharina Zeller.
Die Welt oder Meran?
Die Welt.
Skitour oder Triathlon?
Skitour.
Bürgermeister oder Touriseumdirektor?
Bürgermeister.
Herr Rösch, Sie sind heute ein Mann von 71 Jahren. Ihr Leben war, wenn ich das so sagen darf, ein buntes Allerlei. Sie sind von der Ausbildung her Volkskundler. Sie waren Tellerwäscher, Liftboy, Skilehrer, Koch, Mittelschullehrer, Geschäftsführer, Museumsmacher und Direktor, Bürgermeister. Das ist eine sehr breite Skala. Wenn Sie diese Skala verkürzen könnten, wenn Sie ein Leben auf ein Arbeitsleben einrichten würden, ganz nach Ihrem Geschmack, wie würde es aussehen und was würden Sie betreiben?
Also die gesamten, alles, was ich getan habe, auf einen Nenner bringen.
Also wenn Sie sich für ein Arbeitsleben so entscheiden müssten, von dieser breiten Palette, die Sie hatten.
Würde ich schon Bürgermeister machen.
Ehrlich?
Ja.
Warum?
Weil es die spannendste Zeit war.
Das überrascht mich. Warum war es die spannendste Zeit? Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen.
Ich habe mein Leben nie so viel gelernt. Als Volkskundler interessiert man sich ja wirklich für die Gesellschaft. Wie entwickelt sich die? Wie ist es zu der Gesellschaft gekommen? Und da habe ich wirklich die Möglichkeit des Einblicks gehabt. Das ist ja dasselbe bei den Reisen. Wenn man eine Reise macht, vergleicht man ja dauernd die Umgebung mit sich selbst. So, wie lebe ich, wie leben die, was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Und als Bürgermeister ist das ja auch so eine beeindruckende Reise. Man ist eingeladen in der jüdischen Community, isst mit denen koscher, lernt mal, was überhaupt koscher ist, wird da hineingezogen, versteht deren Welt, ist dann irgendwo dann beim Ramadan eingeladen. Das ist einfach beeindruckend. Ich hatte noch nie eine Möglichkeit in meinem Leben, in so kurzer Zeit so tief einzudringen. Man ist in verschiedenen Vierteln im Iran, wo ich als Obermeister noch gar nie war. Ich war im Figil-Viertel und das ist ein wahnsinnig schönes Viertel. Das ist eine Wohnung neben der anderen und da gibt es ein ganz schönes Zusammenleben. Ich habe von dem gar nichts gewusst.
Also Sie haben Ihre eigene Stadt neu kennengelernt.
Ja. Ich war mir dessen nicht bewusst, wer alles hier lebt, wie viel engagierte Menschen es in dieser Stadt gibt. Die haben mir oft gedacht, so dieses belgische Beispiel, wo, glaube ich, die hatten mal 2 Jahre keine Regierung. Das ist trotzdem weitergegangen. Das ging für Meran genauso. Die sind so organisiert. In diesem Figil-Viertel gibt es Organisationen, wo eine alte Frau lebt irgendwo, dann wird der alte Arid oder der Dolomiten hingelegt und wenn bis 10 Uhr die Zeitung nicht weg ist, heißt, Moment, da gehen wir jetzt rein, der Frau fehlt schön. Was. Das gibt es ganz, ganz, ganz viel und das wird oft unterschätzt und das heißt, das habe ich geliebt.
Sie hätten sehr gerne noch ein bisschen mehr in einer bisschen längeren Zeit gelernt als Bürgermeister.
Ich hätte gern die zweite Amtszeit, hätte ich sehr gerne gemacht. Und ich habe auch gewonnen und man hat mich ja nicht regieren lassen. Ich habe dann sicher einen Fehler gemacht, dass ich danach nochmal angetreten bin. Ich glaube, es war wichtig für die Grünen, aber für mich selbst persönlich hätte ich dann einfach sollen abschließen.
Aber warum ein Fehler?
Ich habe immer gelernt im Leben, wenn man eine Tür zuschließt, soll man sie ordentlich zuschließen. Wenn man irgendwo ist, wenn ich irgendwo in London gearbeitet habe, habe ich mich dort verabschiedet und fertig. Und das in London, ach, war das schön und dort. Ich glaube, dieses Nachweinen bringt nichts. Und ich glaube, ich hätte eigentlich mit dieser Wahl, man lässt mich nicht, weil das zweite war ja dann dasselbe, ist ja halt ein bisschen auf andere Art, aber also diese Vorwahl, das ist ja irgendetwas, vielen Leuten gefällt das, aber zu sagen so, ich bin der Beste, ich bin der Schönste, sich anzupreisen, das ist sehr schwierig. Ich kenne mich und zu sagen, ich bin überall der Beste. Und zu den Menschen hingehen und sagen, wähl mich, weil ich bin so wahnsinnig gut. Das tut weh. Also das hätte ich mir ersparen können.
Aber in dem Moment selbst waren Sie schon überzeugt, dass das der richtige, gute Schritt ist. Sonst hätten Sie es ja nicht gemacht.
Stimmt. Wir hatten ja die Möglichkeit, wo wir gesagt haben, sollen wir beispielsweise die Madeleine Rohrhoff kandidieren lassen. Was mir persönlich sehr gut gefallen hätte, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir genau gewusst, dass die Madeleine Rohr ihren großen Fanclub hat und die in dieser grünen Blase sehr stark ist. Aber darüber hinaus, diese bürgerliche Schicht hätte sie nicht erreicht. Ich habe sie dann ja auch um 70 Stimmen nicht erreicht. Hätte dann aber auch keinen, glaube ich, im Nachhinein, hätte mich die SVP genauso...
Es wäre gleich gegangen.
Und das hätte ich eigentlich schon vorher wissen müssen. So. Das meine ich. Man soll nicht in der Nase, Ich glaube nur so im Nachhinein, wenn ich überlege, das hätte ich mir sparen können.
Ihre Zeit in der Politik bezeichneten Sie einmal als eine Form von Zivildienst. War die Politik für Sie eine Notwendigkeit, ein Bedürfnis oder vielleicht auch eine selbst auferlegte Pflicht?
Also ich bin erst mit 61 eingestiegen in die Politik. Ich habe vorher wirklich parteipolitisch mich immer gewehrt. Ich mag Autoritäten nicht. Mein Vater war sehr streng. Und ich habe dann dieses Gefühl gehabt, ich habe mich sehr engagiert bei der Urania. Ich war eigentlich immer ehrenamtlich tätig und finde, dass beispielsweise die Bildung und die Kultur etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Wenn ich eine reife Gesellschaft habe, eine denkende Gesellschaft habe, dann funktioniert sie. Und das ist mir ein Anliegen, das ist mir auch heute noch ein Anliegen und war mir eigentlich immer ein Anliegen. Und ich war immer eigentlich so Nutznießer von der Politik, beziehungsweise auch Fürbitter. Ich kann mich erinnern, wenn ich das Touriseum aufbauen durfte, ich sehe das immer noch als eine ganz tolle Geschichte, dass ich das machen durfte, weiß ich, dass zum Beispiel der damalige Landeshauptmann Durnwalder, der ist hinter mir gestanden wie eine Mauer. Der hat mir auch geholfen, oder sehr geholfen. Aber es ist immer so eine Geschichte, dieser Bittsteller. Dasselbe bei Urania. Bei Urania ist es finanziell nie gut gegangen. Wir waren immer so auf der Kippe, weil wir halt nicht nur Fortbildung gemacht haben, weil wir Kultur gemacht haben. Und Kultur wird halt nicht bezahlt. Und auch da immer wieder Geld betteln, hat mich eigentlich immer gestört. Dann habe ich gedacht, na, ich möchte jetzt einfach mal meinen Stempel aufdrucken und sagen, Meran ist schön, Meran ist toll, aber ich möchte eine andere Gesellschaft. Ich möchte Menschen, die stolz sind auf Meran, ich möchte Menschen, die untereinander auskommen, die zufrieden sind. Das war mein Ziel. Und das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich an vorderster Front stehe. Und das ist gelungen, man hat mir das abgekauft.
Sie sagten mal in Ihrem Buch, das Sie zum Schluss veröffentlicht haben, ein Zebra regiert Meran. Und da schreiben Sie, Politik ist kein Beruf, den man erlernen kann oder muss. Es braucht dafür lediglich couragierte Menschen mit ehrlichem Engagement. Reicht das wirklich aus?
Das couragiert habe ich deshalb geschrieben, weil man einfach ins kalte Wasser geworfen wird. Also die Katharina Zeller hat es auch gemerkt. Ich habe ähnliche Sachen ja auch erlebt, nicht in dem Ausmaß, aber so ähnlich. Also muss man couragiert sein und sagen, so, ich traue mich das. Und für mich ist einfach die Ehrlichkeit und dass man wirklich, dass man Menschen mag, dass man die Stadt mag und für die Stadt arbeitet, das finde ich einfach wichtig, das meine ich unter ehrlich. Nicht Lobbys zu bedienen, sondern für die Stadt da zu sein. Genauso für die jüdische Society, genauso wie für die Armen in einem Viertel, genauso wie die Obermeister. Und um das zu können, muss man lobbyfrei sein und das meine ich auch unter ehrlich. Ehrlich ist ein sehr dehnbarer Begriff.
Weil Sie sagten, Sie haben es in ähnlicher Form ein bisschen anders erlebt, die Anfangszeit, wie die jetzige Bürgermeisterin Katharina Zeller. Vielleicht können Sie ein konkretes Beispiel machen, um das ein bisschen sich da vorstellen zu können. Wie ist das, wenn man von einem Tag auf den anderen Bürgermeister der zweitgrößten Stadt in Südtirol ist?
Also 3 Tage bevor ich Bürgermeister geworden bin, habe ich plötzlich in den Nachrichten gehört, jetzt auch der Rösch hat seinen Skandal. Und zwar bei meinem Schwiegervater. Ich bin immer noch nicht verheiratet, wir leben zusammen. Also bei meinem, unter Anführungszeichen, Schwiegervater haben wir als Touriseum das Depot gehabt, ne? Und das ist mir zum Verhängnis geworden. Der hat da weiß ich wie viele Jahre beim Schwiegervater das Depot gehabt. Die Vorgeschichte ist aber die, dass ich diese Geschichte dem Verwaltungsrat vorgelegt habe. Wir haben gesagt, wir haben mehrere Möglichkeiten, was nehmen wir. Und die haben gesagt, nehmen wir dieses Depot. Okay, das war dann die Geschichte, wo ich dann wirklich ins kalte Wasser geworfen wurde. Meine Lebensgefährtin hat im Savoy unterrichtet, wollte nicht in die Schule gehen, sagt, nee, ich traue mich jetzt nicht. Also das ist gleich mal wirklich ganz ins Private gegangen. Ne? Genauso meine Tochter. Und das war so die erste, so willkommen in der Politik. Das war,
so dieses grelle Scheinwerferlicht.
Das war gewaltig, ja. Und sozusagen hingestellt als, für mich ist ja wirklich jetzt Geld wirklich zweitrangig. Ich habe nie für Geld gearbeitet. Ich fahre mit dem Fahrrad hoch. Ich fahre auch kein tolles Auto, wirklich nicht. Ich bin schon froh, dass ich mir meine Reisen leisten kann. Also es ist nicht, dass ich
ohne Geld geht's auch ohne nicht.
Geld habe. Aber jedenfalls hat es für mich kaum Bedeutung. Ne? Und deshalb hat es mir eigentlich sehr wehgetan, dass mir gerade so eine Geschichte, wo ich sage, warum soll ich mich bereichern? Das war der erste Willkommensgruß. Ne? Und da sind dann schon mehrere gefolgt. Ne? Beispielsweise eine Geschichte, die auch, ich bin nicht so weit gekommen wie die Katharina Zeller. wo jemand jetzt gesagt hat, wir hätten uns eigentlich die Lotteria di Merano sparen können in der nationalen Presse, hat die Katharina Merano jetzt bekannt gemacht.
Also auf die nationale Ebene haben sie es nicht geschafft?
Ja, fast. Und zwar, ich habe einmal einen Flüchtling mit dem Schuhputzer-Geschichte. Und das war gewaltig. Und zwar, soll ich die kurz erzählen?
Ja, vielleicht. Ich glaube, viele können sich nicht erinnern.
Okay.
Ich bitte darum.
Die Flüchtlinge, die nach Meran gekommen sind, und das war ja das erste Mal, wo ich gleich mal mit den Flüchtlingen konfrontiert worden bin, und ich habe mich auch sehr darum bemüht, gemeinsam mit der damaligen Landesrätin Stocker, Martha Stocker, die sehr sozial in der Richtung engagiert war. Das muss man ja wirklich hoch anrechnen. Und sie hat mich angerufen und gesagt, Hochbau, ich muss 75 Flüchtlinge unterbringen. Dann habe ich gesagt, kein Problem, Meran ist eine offene Stadt, Melting Pot, das verkraften wir. Und ich habe eigentlich auch kaum große Schwierigkeiten gehabt im Meran. Das Problem mit diesen Flüchtlingen, die alle aus Ghana waren, ist folgendes. Es gibt kein Abkommen mit Ghana und Italien. Das heißt, nach der Zeit bekommen die keine Aufenthaltsgenehmigung und schwirren dann herum. Haben keine Arbeit, dürfen nicht. Und das ist eigentlich schon grausam. Das haben die Leute einfach auch nicht verstanden. Dass das im Grunde dann arme Teufel sind. Ne? Jetzt hat ein Kollege von mir, hat einen von Ghana, einen Schwarzen, also ein Schuhputzkasten, so wie man so aus den alten Filmen sieht oder wo es ab und zu in Paris gibt es die auch noch, geschenkt. Und der ist herum und hat Schuhe geputzt. Finde ich ja beeindruckend. Und der eine sagt, du, was sagst du, wenn der einfach der putzt den Bürgermeister die Schuhe, das ist ja eigentlich nett. Und so, mach toll, wann kommt er? Ja, er kommt morgen um 10 und so. Ne? Jetzt, wenn ich runtergehe in der Stiegen, habe ich mir gedacht, jetzt putzt der mir die Schuhe, der ist schwarz, ich bin weiß. Ich habe selbst 2 Jahre in London gelebt, aber in einem schwarzen Viertel. Ich war mit einer Lanernerin, waren wir 2 die einzigen Weißen in der Straße. Bin dort eigentlich auch sozialisiert worden, im positiven Sinne. Ich war 21, also von 21 bis 23 war ich dort und da habe eigentlich sehr viel gelernt und schön und alles. Und jetzt mache ich einfach so, nach einer Weile putze ich ihm die Schuhe. So ist der Gedanke gestartet, ne? Gefilmt hat man natürlich nur den zweiten Teil. Und da ist dann ein Shitstorm, besonders aus Norditalien gekommen, den man sich nicht vorstellen kann. Wo auch die Familie wirklich angegriffen worden ist, wo meine Frau einfach Angst bekommen hat auch. Ne?
Aber was hat man ihnen vorgeworfen?
Dass man einen
das macht man einfach.
Das waren Lägerleute von Norditalien und das war einfach hart. Man war in Afrika und dann ganz vulgär.
Wie sind Sie damit umgegangen, auch eben mit der Familie? Wie schafft man das, sowas zu überbrücken dann auch halbwegs ohne Schaden?
Also da war ich wahrscheinlich sehr egoistisch. Ich bin heute noch überzeugt, dass das gut war, dass ich das getan habe. Und da habe ich gedacht, das, so tragisch ist das nicht. Ne? Ich habe es ein bisschen unterschätzt. Ich höre es jetzt immer wieder auch von meiner Tochter. Sag, wir haben schon was mitgemacht mit dir. Auch die Frau, ab und zu, jetzt höre ich es erst wieder. Ich war mir es damals, wenn ich ehrlich bin, nicht so bewusst.
Weil sie da drinnen gesteckt sind in dieser neuen Funktion, vielleicht den Kopf mit anderen Dingen voll.
Ja. Und meine Tochter war dann Klassensprecherin in der Oberschule. Die haben die Tageszeitung abonniert. Ne? Sie hat mir gesagt, Papi, du wirst nicht wissen, aber ich habe mal, bevor ich die Zeitung gebracht habe, ich mal reingeschaut, heute als Negatives steht und dann habe ich sie weggeworfen und gesagt, heute gibt es keine Tageszeitung. Mhm. Also es war schon.
Aber interessant, wenn Sie sagen, das wird heute in Ihrer Familie ein bisschen mehr thematisiert vielleicht, als wie damals, wo alle drinnen steckten. Da schaltet man vielleicht auch, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, auf Überlebensmodus.
Überlebensmodus und ich glaube, sie wollten mich einfach auch schützen. Oder schützen, nicht belasten. Nicht belasten, genau. Und das Interessante jetzt vielleicht nur gerade noch, wenn wir von der Schuhputzer-Geschichte reden, das Interessanteste, was ich dann erlebt habe, wir haben ja als Gemeinde Meran einen kleinen Bus in ein Dorf nähe von Amatrice spendiert, so ein Schulbus. Ich habe dann so ähnlich, wie der Durm mal immer erzählt hat, ja, dann schaut er hin, ob das Geld überhaupt gut ankommt nach Afrika. Aber ich nehme einfach so über die Feiertage, da 1. November oder was es war, fahre ich einfach da hinunter und schaue, ob dieser Bus dort ist. Ne? Fahre ich runter und der Bus war und der Bus ist als wirklich wird eingesetzt, war ich ganz glücklich. Und dann gesagt, ja, und wenn du da bist, wir haben dann am Sonntag eine Messe, wäre nett, wenn du auch kommen würdest. Ja, und dann bin ich zur Messe gegangen und dann mit dem Bürgermeister, und dann haben wir vorne, sind wir dann gesessen und so. Und der Priester predigt und sagt, Eppure, Pulito le scarpe a un Flüchtling. So, jetzt sicher bei uns. Ja, ich habe das auch gehabt. Ah, der meint mich. Ne? Und die haben mir dann seine Tafel überreicht mit einem Bild oben und halt, danke, dass sie das getan haben. Na, ich habe mich so gefreut.
Interessant.
Das ist schön, ne? Mhm. Das war so ein kleines Trostpflaster, ne? Mhm. Ich habe es noch zu Hause. Sie haben dann Rösch falsch geschrieben, R-O-S-H-C oder...
Ist egal.
Aber ist so schön, nicht? Ja, ab und zu schauen wir sonst immer so ein paar
also es
Zeichen.
Es gibt auch diese Momente, wo man glaubt, schlimmer geht es nicht mehr und gerade diese Situationen
ist dann schön,
wandelt sich um in eine
Weil
schöne
Weil das Interessante
Geschichte.
Ist ja, dass man, das ist auch eine Geschichte, was ich gelernt habe, wenn man Bürgermeister ist, aber auch wenn man irgendwann einer leitenden Stelle ist, das habe ich auch gemerkt als Direktor. Wenn Sachen gut sind, dann hört man nicht, wird das stillschweigend akzeptiert und die sagen vielleicht dann im Kleinen, ja, das ist ganz gut gewesen. Also ich habe auch von vielen positiven Dingen, auch in meinem Umfeld, sehr wenig Bestätigung bekommen. Das ist auch ganz interessant.
Und das ist eigentlich schade. Warum ist das so?
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich auch beispielsweise gefragt, dass sobald ich Bürgermeister war, dass bestimmte Leute, die ich sehr verehrt habe, die älter sind wie ich, die Sachen geleistet haben, wo ich gesagt habe, toll, mich nicht ignoriert haben, aber sozusagen nicht wohlwollend waren. Ne? Ich habe viele gemerkt, mich gefragt, was ist das? Ist das der Neid? Der kann eigentlich viel weniger wie ich und wird das? Das Gefühl habe ich oft gehabt. Ganz eigenartig. Man ist dann eigentlich sehr alleine. Ich habe selten in meinem Leben so eine Einsamkeit verspürt, als wie jetzt Bürgermeister. Ich bin viel gereist, auch allein mit Rucksack.
Ja, Sie sind auch ein sehr geselliger Mensch, also
ja,
fühlen
ja,
sich unter den Menschen
ja
auch wohl.
Ja. Aber das ist ganz interessant.
Aber Sie wollen schon sagen, weil man kann ein bisschen differenzieren, einsam und allein, aber Sie sprechen auch durchaus von Einsamkeit.
Das war dann schon Einsamkeit. Na, alleine nicht, weil alleine
ja,
ist man
ja
nicht.
Man
ist immer Smalltalk da und irgendwann fast schon zu viel Smalltalk, ne? Dass es zu wenig in die Tiefe geht. Aber eins habe ich schon gespürt, indem irgendwo jeder ein bisschen bei den verschiedenen Ruckzipfel zieht, die eigene Partei, die ja für mich ganz wichtig war und schön, das war ja für mich eine Familie, muss ich wirklich sagen. Die haben natürlich auch ihre Erwartungen und sagen, du, das muss gehen, ne? Wo man nicht alles erfüllen kann. Ne?
Und die Erwartungen, das muss man dazu sagen, die waren gewaltig an Sie.
Und da waren eigene Freunde, die gesagt haben, bravo, jetzt bist du, was weiß ich, schon 3 Wochen da, aber sie sind immer noch alle schmutzig und so.
Wie geht man damit um? Vielleicht können Sie jetzt im Nachhinein vielleicht noch mal besser erklären. Also riesiger Druck, riesige Erwartungen und man weiß ja in dem Moment schon, dass das schaffe ich ja nicht. Oder glaubt man in dem Moment wirklich, man schafft nicht alles, aber doch sehr viel?
Nein, ich glaube, ich habe in meiner Vergangenheit sehr viel Ausdauersport gemacht. Und da weiß man, man muss da einfach durch. Ich glaube, das hat mir sehr geholfen, einfach zu sagen so, was immer jetzt kommt, ich beiß mich durch, ich will die paar Sachen machen und ich weiß, wie schwierig es ist.
Ich bin erst bei Kilometer 10, das dauert noch ein bisschen.
Es geht noch und der Marathon hört erst bei 42 auf. Da muss man einfach wirklich sich ein dickes Fell überziehen und viel schlucken. Das heißt, ich habe nie schlecht geschlafen, ich habe trotzdem immer gut geschlafen. Ich meine, ich meditiere, ich mache Sport und Musik und das sind die Sachen, die ich lese sehr gern. Das sind die Sachen, die ich schon beibehalten habe. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, eine halbe Stunde lesen. Schönes Buch, das hilft, dann ist man in einer anderen Welt und merkt, das sind eigentlich Herausforderungen, die mir rein
sind. Da waren Sie konsequent, diese Zeit haben Sie sich genommen.
Meditieren, Buch lesen und ab und zu musizieren. Und dann Samstag oder so halt Sport oder Sonntag irgendwann.
Weil Sie gesagt haben, man muss sich ein dickes Fell zulegen. Ich glaube, irgendwo, entweder Sie haben es geschrieben oder auch gesagt, nicht zu dick, denn dann hat man kein Rückgrat mehr. Das ist auch wahrscheinlich so ein Balanceakt, den man hinkriegen muss.
Es ist ein großer Balanceakt und für mich hat es auch altersmäßig zusammengepasst. Weil ich habe mich oft gefragt, wenn jemand sagt, ah ja, mit 61, ne, da denkt man die Rente und so weiter. Also für mich war das Alter ganz wichtig. Ich hätte es 20 Jahre vorher nicht machen können. Dort wäre ich zu explosiv gewesen, dort wäre ich zu Kopf durch die Wand und hätte auch das nicht ausgehalten. Jetzt denke ich mir einfach, ich habe mir damals eben schon, mit 61, habe ich mir eine Werteskala. So, für mich ist im Leben, das ist wichtig, das finde ich toll. Und das sind Herausforderungen, das sind Probleme. Wenn ich jetzt Krebs kriege, das ist ein Problem. Gas ist ein Problem. Mhm. Ob die Katharina die Schärpe anzieht oder nicht, ist lustig. Lustig ist nicht für sie, war sicher nicht lustig. Aber es sind Kleinigkeiten.
In der Relation.
In der Relation passt das nicht zusammen. Und ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Und auch wenn ein Riesenaufschrei ist, das muss man sich immer vorhalten.
Und das schafft man mit gewissen Jahren an Erfahrung und Lebenserfahrung vielleicht besser?
Mit Reisen, wo man einfach sehr viel gesehen hat. Ich war ganz lang, ein halbes Jahr in Indien, habe mir da wirklich alles angeschaut, habe verschiedene, wirklich die Slums auch gesehen und so weiter. Heute reisen viele, damals gar nicht so viele gereist und war da irgendwo ein bisschen eine Ausnahme. Bin auch zu Hause, nicht jetzt von meinen Eltern, aber sonst auch, der sagt, schon arbeiten und so weiter. Aber ich glaube, das war ganz für mich jetzt, ganz eine wichtige Basis. Das war für mich die wirkliche Universität, das Reisen, das Tun, zu arbeiten, außerhalb Südtirol und so weiter. Das hat mir schon sehr geholfen. Und da lernt man einfach, dass über die Menschen die gleichen Probleme haben. Was wollen sie denn? Sie wollen eine Arbeit haben, sie wollen eine Familie haben, sie wollen zufrieden sein.
Ja.
Und für das zu schauen, als Bürgermeister, dass das klappt, das ist halt das Wichtige. Und die anderen Sachen muss man halt abbrennen lassen.
Das heißt, bevor jemand, was raten Sie einem jungen Menschen, der in die Politik geht oder gehen will? Zuerst mal ein paar Jahre sich die Hörner abstoßen, reisen, viel von der Welt sehen?
Ich glaube schon. Mhm. Oder wenn ich jetzt als junger Mensch, wie wir in unserer Gruppe, haben wir ein paar junge, so unter Anführungszeichen Umweltaktivistinnen und so weiter. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ich finde, die sollen auf die Mauern ankleben. Aber wirklich, nein, das müssen sie tun, weil das ist ihre Zukunft. Wir haben versagt, meine Generation hat versagt und deshalb sollen die was machen. Dann bin ich schon froh, dass es die gibt, ne? Und dass die in der Politik sind. Ob ich dann als Moderator, weil der Bürgermeister ist ja nichts anderes als wie ein Moderator, der drüber steht, alles sieht, buon padre di familia sozusagen.
Das ist ja nochmal eine andere Geschichte.
Ja, es ist dann wieder was anderes. Mhm. Ich glaube, dort muss man die verschiedenen Realitäten sehen und akzeptieren und sie als gegeben hinnehmen und auch unterstützen. Ne?
Wie würden Sie denn heute die Sitten in der Politik beschreiben? Sie haben sie selbst erlebt, ich glaube im Kleinen sehr viel erlebt, was Politik so ausmacht. Aber im Nachhinein, und Sie haben ja auch immer den Gesamtüberblick nicht nur mehr an, das stülpt sich ja über ganz Südtirol drüber. Wie wird Politik in Südtirol betrieben?
Also ich glaube, dass wir lernen müssen vom Norden. Wir müssen lernen von den skandinavischen Ländern, wir müssen lernen, auch nur von Vorarlberg. Wir brauchen nur nach Vorarlberg gehen, wie Vorarlberg Probleme angeht. Die nehmen die Bürger, stellen das Projekt vor, erarbeiten es, machen Diskussionsrunden, machen sie nochmal Diskussionsrunden und dann wird abgestimmt. Und dann ist das die Abstimmung der Bürger und der Bürgerinnen. Fertig. Das ist das, was wir noch ganz, ganz hart lernen müssen. Und das ist die einzige Methode, dass die Politik bei uns sich Demokratie nennen darf. Sonst darf sie sich nicht Demokratie nennen.
Wieso schaffen wir das nicht?
Weil sich die Politiker zu fein machen, weil diese Tradition des einfach Bestimmen von vielen auch verlangt wird, ne? Von den Populisten. Oh, der Trump, der sagt ihnen, wo es lang geht. Wir haben ja ganz viele Trumps auch bei uns, ne? So verkappte. Dieser Populismus kommt ja aus denen raus, sozusagen irgendwo die starke Hand. Ja, und das ist es nicht. Ne? Es ist auch mühsam, diese Demokratie ist mühsam. Ich weiß von Beispielen bei uns, die Madeleine Rohrer hat sich wahnsinnig bemüht, in Sinig.
Madeleine Rohrer, für alle, die es nicht wissen, damals Stadträtin, heute Landtagsabgeordnete der Grünen.
Genau, danke. Ja. Sie hat sich wahnsinnig bemüht, in Sinig eine Lösung zu finden für den Dorfplatz. Keine Hexerei, würde man meinen. Früher wäre man hin und gesagt, okay, da kommen drei Bäume hin und Feierabend, fertig. Sie ist hin, hat einige Abende unter guter, moderierte Abende gemacht, um eben eine Lösung zu finden. Ich kann mich erinnern, ich war bei einigen dabei und beim Abschlussabend hat der Moderator und die Moderatorin, die waren beide deutsch-italienisch, die Moderatorin und so weiter, gesagt, okay, können wir jetzt das so stehen lassen? Passt das jetzt so? Gibt es eine Gegenstimme? Und alle, no, va bene, ja, geht gut so. Schön. Also das
Was
müsste
ist denn daraus geworden?
Wir sind nicht mehr gewählt worden und das Projekt gibt es nicht mehr. Das ist das Traurige. Wenn man nicht mehr gewählt ist, werden die alten Sachen.
Was aber wenn sie gute Sachen wären, dann könnte man sie doch weiter
würde
betreiben,
meinen,
theoretisch.
Ja, ja. Würde man meinen. Mhm. Schauen wir, vielleicht wird es mal. Ne? Aber ich glaube, das war für mich so ein Beispiel.
Wie es gehen könnte.
Ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern, die werde ich nie vergessen. Und das war ganz am Anfang. Da sind wir in die Viertel und haben halt sozusagen, ja, wir stellen uns vor, was sind die Probleme. Und das war sowas von einer Schreierei, das kann man sich nicht vorstellen. Weil in der ersten Reihe waren, boah, die sind da direkt von der Bar hergekommen noch, so die Fahne hat man gerochen. Ah, oh, bueno capite niente, ja, ihr versteht überhaupt nichts. Aber brutal, Moment mal.
Wir haben noch gar nicht angefangen.
Respektlos, bis zum geht nicht mehr. Ne? Das haben wir einmal erlebt und dann ein anderes Mal weiß
was macht man denn in so einer Situation?
Das Erste, wenn man dort ist, dann muss man schauen, dass man überlebt. Ne? Und dann sind wir hin und haben gesagt, fein. Da ist schon wieder losgegangen, sagt Stopp, jetzt kriegt jeder einen Zettel und zeichnet entlang der Straßen, fahrt er mit dem Auto, fahrt er zu Fuß, wo geht er, wie, weil das brauchen wir und so. Plötzlich sind diese Süffel halt da, diese Schreier da, oder auch weniger Süffel halt so, diese sehr kulturfernen, einfach wirklich auch in wie man redet, wie man bildungslosen Mensch, die sind dann plötzlich raus und so weiter. Und dann hat sich plötzlich...
Ist geblieben.
Und dann ist geblieben. Und mit der Art haben wir dann Radwege gemacht, Babybus, also sozusagen den Bus mit den Kindern, alle gemeint. Und solche Sachen dann entwickelt. Und die Leute waren froh drüber. Nicht? Radwege und alles, wie das... Aber mit der Art haben wir dann die Leute eingebunden und das war schön. Wir haben auch, wenn wir eine Straße neu gemacht haben, so haben wir verschiedene Wohnstraßen, haben wir den Architekt, den Ingenieur, lassen etwas aufbauen, haben das dann in der Gemeinde aufgehängt und haben gesagt, wir treffen uns am so und so vielten um 5 Uhr Nachmittag, bis 8 Uhr sind die Planer dort und jeder kann sagen. Und dann haben wir so mit Post-it, haben dann die Leute ihre Geschichte draufgeschrieben. Und das war dann das ist jetzt ihre Wohnstraße, da stehen wir dahinter, das sind die Blumen, die wassern sie dann selbst.
Das muss man gar dann auch versucht so umzusetzen.
Genau. Und das muss in der großen Politik genauso passieren. Ich glaube, dann wird Politik ernst genommen. Sonst, wenn ich über jemanden bestimme, fremdbestimme, dann ist es nie richtig. Ich habe einmal für die Museumsgeschichte, habe ich mal so eine Summer School gemacht in Brünn, in Brno. Und da weiß ich, war ein Holländer, der hat Marketing gelehrt. Und dann weiß ich, jetzt wird er uns sagen, wie man das verkaufen soll. Und der hat begonnen, hat er gesagt, jetzt haben wir da Brünn. Und Brünn liegt ganz schön, ne? Das ist ein Hügel. Und ich kaufe jetzt da ein Haus. Und dann überrasche ich meine Frau und sage, Frau, ich habe in Brünn ein Haus gekauft. Okay, Variante 1. Variante 2, ich suche mit meiner Frau gemeinsam eine kleine Wohnung da in Brünn. Was glauben Sie, klappt besser? Wo leben wir besser? Das, was wir zusammen entschieden haben, das ist in der Politik genauso.
Eigentlich banal und doch in der Politik dann doch irgendwo wieder so schwierig. Sie haben mal gesagt, Sie möchten gerne Politik machen, so ähnlich wie Sie das Toriseum aufgebaut haben. Würden Sie heute sagen, es ist Ihnen gelungen?
Nein, weil wenn ich das Toriseum aufgebaut habe, haben wir alle am selben Strang gezogen, weil wir wollten ja was Schönes bauen, waren ja unter Druck.
Das ist der Unterschied.
Das Schloss war leer und da musste was Schönes rein. Man hat mir Freiheiten lassen, aber die Erwartungen waren hoch und wir waren auch motiviert alle. Und in der Politik habe ich dasselbe machen wollen und habe dann schöne Teams zusammengestellt. Aber es waren so Kontrateams, die halt irgendwo das abspenstig gemacht haben und das verhindern wollten. Nicht, weil sie es Meran nicht gönnen wollten, sondern weil sie es als Partei deshalb nicht gut herauskommen. Ich habe diese Parteigeschichte, hat ganz, ganz viel kaputt gemacht. Dieses Parteidenken, dieses auch in der Koalition. Die SVP war nicht glücklich, dass ich regiert habe, haben nicht immer zu überall zugestimmt und haben hinten herum wirklich gesägt. Ne? Und das merkt man dann. Ich meine, irgendwo haben wir es 5,5 Jahre ausgehalten, war das schon eine Höchstleistung, aber nicht alles gelungen.
Deswegen habe ich davor die Frage gestellt, Haie oder Piranhas. Sie sagten zu mir einmal, wer glaubt, die Politik sei ein Haifischbecken, der irrt. Es ist ein Piranha-Becken. Was macht Politikerinnen zu Piranhas?
Wenn wir zwei jetzt hier ein Gespräch führen, ich finde sie sehr sympathisch und sie sagen, ja, der ist ja ruhig, ist ja auch ganz sympathisch. Und sie schreiben dann irgendetwas, dann rufe ich sie an, Frau Spacher, wir verstehen uns ja gut, bitte, können Sie nicht gut schreiben über mich? Ne? Mit dem fängt es an. Das geht dann weiter, die Lobbys zu befriedigen, diese Netzwerke zu befriedigen, diese Konsequenz, das Gesamte zu sehen, das fehlt bei den Politikern. Die SVP muss ihre Leute befriedigen. Die Bauern in der SVP, die Bauern, die Sozialen, was ja das Leben in der SVP für alle schwierig macht. Ich bin jetzt kein SVP-Fresser, überhaupt nicht. Ich habe mit einigen von der SVP ein freundschaftliches Verhältnis, denk gleich wie die. Also hat die überhaupt, wirklich, ich bin kein SVP-Fresser. Im Gegenteil, das, was die SVP für Südtirol gemacht hat, Hut ab, aus einer Unruheprovinz eine Ruheprovinz zu machen, das ist der SVP gelungen und das halte ich einfach für beeindruckend und toll. Aber auch bei den anderen Parteien, ich habe gemerkt, gewisse Geschichten, wo Leute zu mir gesagt haben, du, ich bin total auf deiner Linie, aber ich muss dagegen stimmen, weil das geht nicht, weil meine Leute und so. Das habe ich dauernd gemerkt, das hat eigentlich wehgetan. Und das ist das, wo dann nicht die Bevölkerung gesehen wird oder mehr angesehen wird, sondern eben nur die Bauern, Tourismus, die Wirtschaft. Da wird nicht über den Kamm sozusagen der Gesamtblick.
Und am Ende steht immer noch die Partei und man muss im Namen dieser Partei
genau. Und das ist eigentlich, das finde ich eigentlich das Schade. Mhm. Ne?
Weil Sie davor selbst gesagt haben, SVP war zwar mit in der Regierung, allerdings die größte Opposition in der Regierung. Sie wurden oft heftig angegriffen, offensichtlich, aber auch nicht offensichtlich. In Ihrem Buch, das ich davor angesprochen habe, haben Sie von einem Gespräch mit einem Vertreter der SVP-Jugend erzählt, der Ihnen gegenüber meinte, ich zitiere, wir müssen jetzt halt schauen, wie wir etwas gegen dich tun. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Von wie vielen wirklich solcher konzertierten Aktionen wissen Sie und von welchen wissen Sie wahrscheinlich nicht?
Es ist viel auch Rufmord gemacht worden im Sinn von rufschädigend. Ne? Das ging auch sozusagen ins Private hinein. Ne? Das war jetzt nicht unbedingt nur die SVP, sondern die Civica war darin sehr, sehr gut. Irgendwo Sachen, der Neffe hat das Laubenhaus von meinem Großvater aufbauen wollen und hat wahnsinnige Probleme bekommen. Ah, der Bürgermeister hilft dem Neffen. Und so. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was der Neffe vorhatte. Und so Sachen sind viel passiert. Die Civica zum Beispiel hat ganz schlechte Oppositionsarbeit gemacht. Das Einzige, was sie gemacht haben, war irgendwo so private Sachen zu suchen. Was einen irgendwo dann ärgert, aber irgendwo dann abstumpft. Die haben geschaut, wie oft bin ich zum Gemeindenverband, wie oft habe ich gefehlt, wie oft war ich bei... Und so weiter. Ne? Die haben auf die Sachen geschaut. Ne? Es war viel mehr, dass sie mich dort irgendwo versucht haben zu treffen. Und sonst sind so Sachen gewesen wie beispielsweise... Oft waren wir einfach der Zeit voraus. Wir haben 30, also sozusagen maximal Speed im Iran, 30. Was jetzt in den meisten Städten kommt und kommen wird, das hatten wir. Und haben unsere Leute überzeugt im Ausschuss, die dann gesagt haben, okay, ist eigentlich schon... Wir haben alle gesagt, wie lange braucht jemand, wenn er mit 40 vom Bahnhof bis zum Brunnenplatz fährt, wie lange braucht er mit 30, und der Verkehr ist flüssiger mit 30, es ist weniger gefährlich und. Also alle Vorteile, die sind. Und wir haben das dort durchbekommen und waren eigentlich dann ganz sicher, dass in der Mehrheit das
passt, ja.
Passt. Dann in der Gemeinde plötzlich haben sie uns aber sowas auflaufen lassen. Und die Sachen sind dann schon viel passiert, nicht? So irgendwo, wo dann auch in der Regierung selbst wir einig waren, nicht? Weil wenn Menschen zusammenarbeiten, und wir haben uns ja jeden Dienstag getroffen im Ausschuss.
Aber das würde man meinen, wenn man im Ausschuss einig ist,
dann hat man, ja, aber dann nicht, was dann hinten bei den Parteien passiert, ist dann oft was anderes, wenn es dann in der Gemeinde geht, um das abzuschließen. Im Ausschuss selbst haben wir ja gut zusammengearbeitet. Es ist ja wirklich, war ja relativ beeindruckend. Es hat schon Streitigkeiten gegeben. Aber immer das Niveau, also mir war es ganz, ganz wichtig, das Niveau zu halten, im Sinn von, dass sich keiner anschreit. Das war mir ganz wichtig, weil ich glaube, es beginnt wirklich, am Anfang war das Wort. Es ist wirklich das Wort, wie rede ich mit dem Menschen. Das ist mir schon gelungen. Das ist mir auch im Gemeinderat gelungen. Nicht immer, aber die meiste Zeit. Dass das irgendwo ein bestimmtes Niveau war. Ne? Und man hat ja jeden Dienstag sich getroffen und wenn jemand Geburtstag hat, hat seine Torte gegeben und so weiter. Ne? Und das war dann schon schwierig, ne? Wenn man so gewisse Sachen, ja, das ist richtig, das machen wir, und dann klappt es nicht, weil hinten in der Partei manche sagen, die Bauern oder die Sozialen oder die Wirtschaft oder wer auch immer. Ne?
Was können Sie uns über den sogenannten Anti-Rösch-Pakt erzählen? Hat es den wirklich gegeben?
Eindeutig. Ich glaube, dass ich, okay, ich glaube, man nimmt ein Drehbuch her, Dramaturgie. Und das ist ja das, was einer meiner Schwachpunkte war, dass ich diese Rolle der Parteien, weil es mir einfach auf die Nerven gehen, weil ich einfach glaube, man muss irgendwo...
Es könnte anders gehen.
Es müsste anders gehen. Ich weiß keine Lösung, wenn Sie mich fragen, was soll statt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber sozusagen aber beispielsweise bei mir war das ganz, ganz klar. Wie ich gewählt worden bin, habe ich das Glück gehabt, dass ich einfach mit einer hohen Prozentsatz gewählt worden bin. Also hat man mich müssen akzeptieren. Mhm. Weil ich weiß auch von Gesprächen, weil man hat ja auch Freunde im Edelweiß, man kennt ein paar Leute und die erzählen einem alles. Ich habe wirklich ein paar liebe Menschen, die halt, mit denen ich normalerweise sage, du, Paul, du
hast sehr hilfreich.
Ja, aber so, das ist aber nicht, ich hab das nicht so, sondern einfach klar, von früher her. Deine Seite in die SVP, dann ist zu den Grünen und ich bin nirgends hin und dann später halt zu den Grünen. Und die haben mir prüfbar erklärt, du, die Diskussion ist ganz knapp ausgegangen, nach der ersten Wahl, ob man dich soll regieren lassen oder nicht. Also man kann sich dann vorstellen, wie es bei der zweiten war. Ne? Ich meine, solche Sachen hätte ich ernst nehmen wollen. Und die haben dann gewartet, bis sie das sprengen können. Also meine ganze Zeit war eigentlich...
Sie sind auf einer Bombe gesessen.
Immer sagen, so, wie lange klappt das noch? Ne? War es der Verkehr? Weil Verkehr war ja dann wirklich das. So, heute, ich meine, ich wohne an der Passaierer Straße. Ich weiß, wie viel Verkehr von Passaier rausgeht. Ich habe das mit dem Zebra an der Passaierer Straße gemacht.
Sie sind als Zebra, muss man dazu sagen, Sie sind als Zebra verkleidet, bei diesem Zebrastreifen hin und her, damit die Autofahrer langsamer fahren oder abbremsen beim Zebrastreifen.
Weil sie meine Tochter angefahren haben, ja. Und das ist halt so ein Mittel. Aber das war vor der Bürgermeisterzeit und das hat nichts mit der Bürgermeisterzeit.
Die Politik, die Stadtregierung hat das nicht auf die Reihe bekommen. Deswegen haben sie gesagt, okay, dann nehme ich eine andere Methode. Ich mache es vielleicht mit ein bisschen Humor. Und
das war einer da, wo ich gedacht habe, ja, dann können wir ja den Zebra streifen. Dann mache ich den eben. Habe dazu ends lang gebraucht, bis ich das durchgebracht habe. Es waren 3 Jahre.
Ich wollte fragen, was ist daraus geworden?
Nach 3 Jahren erst, jetzt ist es ganz selbstverständlich, jetzt geht jeder hin und es passiert nichts mehr. Ober diesem Zebrastreifen ist ein Zahnarzt und der Zahnarzt hat gesagt, so zweimal im Monat ist das Weiße Kreuz gekommen, weil jemand angefahren worden ist. Und jetzt ist einfach fertig. Man drückt hier, die Radfahrer, die Fußgänger drücken, bleibt stehen, man geht drüber. Also wirklich keine Hexe. 3 Jahre, aber ich habe 3 Jahre gebraucht, obwohl ich Bürgermeister bin. Wo man sagt, ja, mit der Polizei, ja, wir haben das noch nicht, das fehlt noch. Also es ist wahnsinnig mühsam, auch Projekte durchzubekommen. Aber es steht und da bin ich froh.
Schon deshalb braucht man wahrscheinlich 2 Legislaturen.
Wahrscheinlich.
Um gewisse Sachen
und dann war das zu können. Und dann war das die Röschampel. Mit der Röschampel, der hat das absichtlich gemacht, dass kein Verkehr ist im Iran, erst gegen die Autofahrer und so weiter. Und die Psyrer müssen jetzt da halten. Ja, Gott sei Dank müssen sie halten, weil sie wissen schon, wie es ausgeht, wenn sie nicht halten. Und ich meine, da ist man dann ganz, Verkehr haben wir in der Romstraße, sind Wasserleitungen geplatzt, haben wir die machen müssen, weil einfach die geplatzt sind. Und die Romstraße war eine Zeit lang gesperrt. Ah, das tut der Rösch absichtlich um den Verkehr. Und das war dann dieses Beispiel, wo dann wirklich dann zwischen SVP-Frauen, SVP-Kinder, keine Ahnung, was es halt in der SVP gibt, die alle protestiert haben. Der Rösch soll endlich
und
mal
mit dem... Da hat man eine Gelegenheit gesehen, so jetzt.
Wo ich den dann angerufen habe, ich habe gesagt, du hoch einmal, was ist jetzt los? Ja, wir brauchen etwas.
Wir müssen etwas gegen dich.
Ja, ja. Also das war ja nicht, dass man persönlich gegen mich, sondern es braucht wieder einen SVP-Bürgermeister. Und das war ja eigentlich, von der Taktik her, war das eigentlich ideal gemacht, dass ich jetzt das vorstelle. Also, ich gewinne die Wahl. Katharina Zeller ist nicht in die Stichwahl gekommen, sondern Dal Medico, weil die Italiener sich zusammengetan haben. Okay, ich habe gewonnen gegen Dal Medico, habe dann keine Koalition zusammenbekommen. Was passiert? Es kommt die Kommissarin. Danach habe ich nochmal kandidiert, habe gegen Dal Medico verloren, Klammer auf, man hat wirklich versucht von der SVP zu sagen, wir brauchen diese Grünen nicht, ihr Bauern, ihr dürft nicht mehr spritzen, wenn ihr die Grünen wählt, und der Rösch ist ja Grüner. Und wenn ihr nicht hingeht zur Wahl, ist das das Beste, wenn ihr könnt nicht einen Italiener wählen als SVP, okay.
Also zu Hause.
Aber das war so. Ich weiß es von vielen Familien, wo man einfach hingegangen ist als SVP und das gesagt hat. Das ist so. Okay. bin nicht mehr gewählt worden, wer weiß, für was es gut ist. Jetzt genieße ich das Leben viel mehr. Bin eigentlich ganz froh drum, dass es jetzt so ausgegangen ist. Aber dann hat man einen Italiener genommen, eben den Del Medico, und hat den auch nicht sehr gut behandelt. Er ist nicht aufgekommen. Vielleicht war er nicht ein guter Bürgermeister, ich weiß es nicht. Ich mag ihn als Mensch, ich habe mit ihm ein nettes Verhältnis. Er hat sich da bemüht und hin und her. Aber erst zum Schluss hat man sozusagen ihm auch irgendwo auflaufen lassen. Und dann kommt die Katharina, die ich sehr schätze und die auch, glaube ich, nicht weit weg ist von meiner Gedankenwelt. Mhm. Also nichts jetzt gegen die Katharina. Aber jetzt ist die Katharina da, die SVP hat das, was sie eigentlich wollte.
Politik hat schon viel mit Theater auch zu tun. Man ist auf einer Bühne, man ist der Öffentlichkeit ausgesetzt. Auch viele Politikerinnen in ihrer Sprache, in ihren Gesten sind oft gekünstelt, haben so ein bisschen, ja, benehmen sich anders, als wenn sie jetzt ganz locker irgendwo privat unterwegs wären. Aber das Interessante ist ja nicht, was auf der Bühne passiert, sondern was hinter dem Vorhang passiert. Das ist ja eigentlich, wo Politik wirklich stattfindet. Da werden dann solche Strategien entwickelt. Können Sie uns ein bisschen teilhaben lassen, so an diesem Blick hinter dem Vorhang? Wie man sich das vorstellen kann, oder stellt man sich es zu dramatisch, zu spektakulär vor? Aber ich glaube, das muss man manchmal dazu sagen, es ist ja nicht die Bühne. Die Bühne ist ja, das ist die Show.
Ist es nicht so wie in einem Hotel? Nicht? Im Hotel wird es serviert und alles, was in der Küche und so passiert, weiß der Gast ja nicht. Nicht? Soll er ja auch nicht wissen. Und so ist es schon auch in der Politik. Ja. Wir haben uns, also es hat die Dienstag-Ausschusssitzung gegeben und am Montagnachmittag haben wir uns immer zusammengesetzt in unserer Fraktion, also sozusagen meine Liste mit den Grünen. Und sind Punkt für Punkt durchgegangen, nicht? Und haben gesagt, so wie verhalten wir uns und so weiter. Nicht? Das ist dann schon spannend gewesen. Das ist dann aus der Sicht der Umweltschützer, aus der Sicht der sozialen Richtung und so weiter, wie die Grünen und wie auch meine Liste war. Mit dem sind wir dann in den Ausschuss gegangen. Und dort hat man dann die anderen Versionen. Dann hat man ja auch gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Bei uns war ja im Ausschuss war die Gabi Stromer, Gabriele Stromer, die eher
SVP
und der Stefan Frötscher Sozialamt und die Gabi Stromer für Tourismus und Wirtschaft. Man hat auch schon gemerkt, wie sie zwei sich nicht einig waren. Das war ja oft. Oft war es unser Glück, weil die sich dann aufgerieben haben. Aber auch da, was ist jetzt von der SVP gekommen? Und wir müssen zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, welche Interessen werden jetzt wie verfolgt. Ne? Was oft schwierig ist, wo man dann auch aufpassen muss. Ist man jetzt zu gewieft, ist man jetzt zu viel Politiker und zu Tagliato jetzt, um dieses Wort zu nehmen, und vergisst dann irgendwann einmal die gesamte Oberfläche. Und da habe ich mich oft schon sehr schwer getan. Ne?
Da hin und her zu switchen. Ja. Aber man lernt, wie der andere oder mein Gegenüber denkt. Und wer sich wie bewegt.
Nerio Zaccaria zum Beispiel. Mhm. Ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, aber es ist eine positive Geschichte, um das hier. Zaccaria, der ja als Mensch wirklich für mich ganz ein toller Mensch ist. Also ich mag den. Beispiel, er hat zu mir ab und zu gesagt, du Paul, hast du gehört, in Sinich ist ein kleines Kind an Gehirnentzündung gestorben. Und das ist eigentlich ganz traurig. Und wenn du zum Begräbnis gehst, wäre wichtig, ne? Ich habe nicht mal gewusst, dass das passiert ist. Und solche Sachen ist immer wieder zu mir gekommen und ich habe das gemacht. Das ist einfach toll gewesen. Das heißt, der Bürgermeister geht da zu dem Begräbnis hin, nimmt teil und so. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass er bei gewissen Entscheidungen einfach Bauchweh gehabt hat, weil seine Gruppe dahinter, die sind einfach rechts, Allianz Nationale, sie sind von den früheren.
Ja, kann man von der Allianz
man
National
drehen, wie man will. Ne? Trotzdem, er als Mensch war schon beeindruckend und wir haben trotzdem einen Weg gefunden. Das war ganz interessant. Aber wahrscheinlich, weil er menschlich sehr, sehr akzeptabel. Mhm. Er hat zum Beispiel zu mir gesagt, was ich an Geschichte und so an Sozialen gelernt habe von dir, das ist beeindruckend. Mhm. Er war begeistert, wie wir vorgegangen sind. Mhm. Weil wir haben den Andrea Rossi gehabt, der Vizebürgermeister, der von der Kultur kam, und wir haben einfach viel kulturelle Geschichten einfach weitergebracht, weil wir beide das einfach, oder auch die anderen, das als wichtig empfunden haben. Ne? Der hat gesagt, na, was ich jetzt über Meran gelernt habe, na, ist das toll. Und er war da sehr lernfähig.
Also rein menschlich hat das gut funktioniert.
Hat das funktioniert.
Aber es kommt vielleicht dann doch auf die Köpfe drauf an.
Es kommt auf die Köpfe drauf an, wie überall.
Und da sind wir wieder weg von den Parteien, und Mensch vor Partei.
Und ich kann Katharina Zeiler so gut verstehen, wenn sie sagt, sie möchten Allianza Nazionale, Allianza Bermerano drinnen haben, den Zaccaria, da denkt sie wahrscheinlich auch an ihn. Weil er
ihn als Person,
ihn als Person selbst, ja, wird er ist ein gewiefter nicht. Politiker, der natürlich irgendwo, auch meine Leute sagen, oh, muss aufpassen, natürlich muss man aufpassen, er vertretet seine Geschichten. Und die muss man dann kennen, er hat auch seine Privatinteressen, muss seine Lobbys, das muss man wissen. Aber wer hat das nicht, möchte ich jetzt sagen, außer die Grünen. Da weiß ich keinen, das klingt jetzt angeberisch, da weiß ich keinen einzigen, der mit uns zusammengearbeitet hat, der irgendwo private Interessen gehabt hätte oder Lobby zu befriedigen. Ja, die Umweltlobby, okay.
Müssen Sie jetzt dazu sagen. Aber weil wir beim Theater, vielleicht ganz kurz beim Theater zu bleiben, öffentlich, also vor dem Vorhang, hinter dem Vorhang, würden Sie von sich sagen, hat es eine Diskrepanz gegeben zwischen dem öffentlichen Rösch und dem privaten Rösch?
Eigentlich nicht. Ich glaube, das war auch viele Kritikpunkte, nicht? Man sagt, oft benimmt man sich zu locker. Ich glaube es nicht. Oft war ich überfordert. Das stimmt schon, wenn man irgendwo plötzlich muss man raus und irgendwas sagen, dann kommt man ins Schwimmen. Das stimmt schon. Dann habe ich vielleicht irgendwo. Aber ich habe schon versucht, ich zu sein. Mhm. Auch in dem Buch habe ich ja geschrieben von dem Beispiel. Ich bin eingeladen worden, zur Krebshilfe was zu sagen. Ne? Da habe ich gedacht, na, was sage ich jetzt dem Menschen? Ich als gesunder Mensch, der keinen Bezug hat zu Krebs, Gott sei Dank. Was sage ich denn? Ah, es geht schon, Murzler weiter. Na, habe ich einfach meine Ziehharmonika mitgenommen.
Und dann gespielt.
Klingt jetzt natürlich für einen Bürgermeister, weiß nicht, ob das richtig war, aber für mich war es das einzig Richtige. Ich hätte nicht gewusst, was sagen.
Sie haben mal gesagt, dass politische Unbedarftheit die einzige Chance für gute Politik ist.
Von dem bin ich schon fest überzeugt. Jetzt spreche ich gegen den Zaccaria, nicht, der wirklich dieses Politikese, wenn man das sagt, dieses politisch Reden aus dem FF kennt. Aber im Grunde glaube ich, dass gerade so jemand wie ein Bürgermeister, der kommt, oder Bürgermeisterin, die kommt und sagt, fein, meine Werte sind die, und deshalb bin ich gewählt worden und die möchte ich jetzt machen und weiß auch nicht von allen Hürden. Das ist ganz wichtig.
Das ich habe wirklich besser, man weiß nicht
von alles. Vielen Hürden nichts gewusst. Und Gott sei Dank, ich bin einfach gestartet, ne? Für mich war eine Geschichte zum Beispiel die von Sinich. Ne? Das war für mich einfach ganz klar. Ich finde, seit ich Kind bin, seit wir haben müssen die Fenster zumachen und über Radio jetzt geheißen, Achtung, Achtung, da ist halt der Triclosan ausgebrochen. Oder? Von daher habe ich mir immer gedacht, das ist einfach eine gefährliche Fabrik und dieses Triclosan muss raus, diese Fabrik muss zu.
Silikon.
Ja, das war für mich eigentlich ganz was Klares. Und das habe ich durchgezogen. Wenn ich jetzt ein guter Politiker gewesen wäre, im Sinne, was man der Politik versteht, hätte ich das nie angerührt, dann wäre ich jetzt immer noch Bürgermeister.
Glauben Sie wirklich?
Ja, wäre ich gewesen, ja. Aber ich glaube, dass viele von den italienischen Bürgern verärgert waren. Ich kann es verstehen, die Italianità, die hat da überragt. Jetzt nimmt uns der deutsche Bürgermeister auch unsere italienische Fabrik.
Obwohl man ihnen im Nachhinein ja doch recht, oder viele ihnen recht gegeben haben.
Auch schon währenddessen waren alle froh, weil ich habe das können machen, meine Liste mit den Grünen, die ist sozusagen deutsch-italienisch, denen wird nicht Deutschstümmelei vorgeworfen. Ne? Und die waren ja nicht glücklich. Also auch die Grünen waren so, na bitte, lass die Hände davon. Na, das mache ich, weil ich es einfach wichtig empfunden habe. Und wie dann neue Käufer gekommen sind und auch zu mir, eine Delegation von Arbern, glaube ich, waren es. Und gesagt, ja, was ich halt als Bürgermeister sage, dann sage ich, ihr seid als Menschen sehr willkommen, aber als also total nicht willkommen. Dass der Bürgermeister ohne Absprache mit Ausschuss, mit ihm macht, haben die natürlich mir sehr verübelt. Aber ich habe mir gedacht, die
Würden
Zeit,
heute,
wo ich bin,
so
mache ich das.
Bitte? Würden Sie es heute wieder
machen? Ja, natürlich. Na, das war für mich ganz klar, dass ich einige Dinge, die habe ich einfach durchgezogen. Ich war mir bewusst, jedes halbe Jahr, was ich noch überlebe,
ist lang.
Und dann mache ich das. Ne?
Also
das
war aber wie viel Unbedarftheit darf sich ein Politiker leisten?
Ich glaube, eines, es heißt immer, ja, am besten ist es, sollten Juristen sein, weil die kennen sich aus. Nein, es gibt eine ganz gute Beamtenschaft und im Iran ist die Beamtenschaft, bei mir war die sehr gut. Also es hat ein paar Schwachpunkte gegeben, wie überall, aber im Grunde haben die Beamten sehr gut gearbeitet. Wird oft fälschlicherweise, die tun nichts. Die waren sehr gut. Und der Rest ist einfach, was ist jetzt für Iran wichtig? und eine Unbedarftheit in der Beziehung, dass man sagt, ich möchte, dass diese Fabrik nicht mehr ist. Das ist jetzt ein Gedanken, den die Bürger mit meiner Wahl eingekauft haben. Also die Unbedarftheit ist, dass ich mir nicht bewusst war, wie schwierig das war.
So Sie haben sich nicht die ganze politische Strategie dahinter und wohin genau. Führt das und wie Gott sei viele Dank. Stimmen kostet mir das?
Ja, und Gott sei Dank. Mhm. Aber auch die ganzen Probleme damit, nicht? Dass die Gewerkschaftler, das kann man sich hier gar nicht vorstellen.
Sie haben sich da einfach hineingestürzt und sind erst dann draufgekommen, was das jetzt eigentlich bedeutet.
Während der ganzen... Das klingt jetzt komisch, aber
sonst wäre es vielleicht nicht gegangen.
Wäre es nicht gegangen. Mhm. Ich sitze im Büro, dann höre ich plötzlich wirklich Geschrei und Getun. Dann schaue ich beim Fenster raus, war eine Demonstration. Sindaco Coglione und zwar eine richtige Demonstration unten. Ne? Oh, die meinen ja mich. Ja, nein, ist ganz interessant. Man sitzt da im Büro und sollte sich weiter auf die Arbeit konzentrieren.
Und sind dann, Sie runter, oder? Was haben Sie gemacht?
Nein, ich bin da nicht runter, sondern es war dann danach war bald drauf die Gemeinderatssitzung und dort ist, okay. haben die dann schon weitergegrölt. Das war ganz interessant. Da war dann der Arnold Schuler dabei. Der hat zu mir gesagt, ich habe viel erlebt in meinem Leben, aber so bewegt und so geschrien habe ich noch nie gehört. Mhm. Also das ging ja wirklich auf. Ne? Und das Interessante dabei ist, man sitzt als Bürgermeister oben, der ganze links hinten ist da wirklich der Böbel und diese Gewerkschaftler, die da schreien und machen, ne? Ganz interessant. Man ist alleine, es hilft einem niemand, auch die sonst nahe und sind. Ihm. Würde man meinen, irgendwo die Südtiroler Freiheit, die sagt dann irgendwo, ja, ist immer schon von den Faschisten gebaut worden. Sag mal, nicht, dass ich jetzt die Unterstützung von denen haben wollte. Aber niemand hat irgendwas Positives gesagt. Es war ein einziger von der SVP, einer, der von der Feuerwehr gesagt hat, ja, wir haben schon immer ein bisschen diese Gefahr gesehen. Ne? Und irgendeiner von der Lega, ganz interessant von Sie, nicht, der hat gesagt, oh, das ist so, almeno è chiuso la bottega, bene. Die waren die einzigen zwei. Aber sonst niemand. Und einer ist dann zu mir gekommen vom Ausschuss, der hat gesagt, du hast vollkommen recht, aber du weißt, wir dürfen nicht als italienische Partei, wir dürfen da jetzt nicht da dafür sein. Ne? Und das ist gewaltig, da sitzt man alleine oben und sagt, okay, jetzt. Warten wir, bis das vorbei ist. Dann denkt man so, welche Strategie macht man jetzt? Dann habe ich mir einfach gedacht, so jetzt gehe ich auf Skitour, ja toll, jetzt geht er auf, dann fahr da hinten runter und so. Man denkt dann total was anderes und wartet, bis fertig ist.
Und dann übersteht man es.
Ja, zuerst redet man, das hat man sich vorbei und danach lässt man es halt da gehen. Und das ist dann Einsamkeit. Da ist man total auf sich
Aber
alleine.
Aber haben Sie gelitten unter dieser Einsamkeit?
Nein, diese Zeit, wo ich das mache, habe ich das einfach so akzeptiert.
Sie haben sie wahrgenommen, ja, sie haben sie ja, vielleicht auch ja, spüren, genau. sich spüren lassen, aber jetzt nicht...
Aber gewusst, dass die paar Sachen, die ich wirklich will, von denen ich überzeugt bin, die will ich machen. Und jetzt, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre bei Sienich und sehe immer wieder neue Schilder, da sind immer wieder neue Sachen kommen da, statt der Fabrik, dann habe ich eine Freude. So für mich alleine. Nicht, dass ich so, oh, schau, jetzt ist wieder ein Schild. Ja. Aber auch so eine Vorbeifahrt.
Ist ein gutes Gefühl.
Ja, gutes Gefühl und bin so, ja, okay, wenigstens. Das ist eines der Dinge, die geklappt haben. Ne?
Wir machen ein kurzes Zwischenspiel. Sie vervollständigen die Sätze, möglichst kurz, prägnant. In diesem Zeitalter hätte ich gerne mal gelebt.
In dem jetzigen Zeitalter.
Am Tourismusland Südtirol stört mich.
Die Industrialisierung der Hotellerie.
Mit welchem Mitglied der SVP? Auf Gemeindeebene, aber auch gerne Landesebene, könnte man am ehesten einen vergnügten Abend verbringen.
Ja, sicher mit dem Arnold Schuler.
Meine größte Fehleinschätzung als Bürgermeister war?
Die Parteispielchen nicht zu verstehen.
Meine größte Begabung?
Menschen zu vertrauen und die einzubinden.
Die erste Landeshauptfrau Südtirols ist?
Es wird wahrscheinlich die Katharina Zeller. Lieber hätte ich die Madeleine Rohrer.
Die größte Herausforderung unserer Zeit?
Es sind zwei, Frieden und Umwelt.
Das Schlimmste in der Politik?
Die Bösartigkeit.
Was ich dem bisherigen Bürgermeister-Duo, also Dalmedico Zeller, in Meran schon lange sagen wollte?
Ihr habt geschlafen und gestritten.
An Parteien stört mich?
das Lobbydenken.
Ich bin froh, nicht mehr Bürgermeister zu sein, weil...
ich die Bösartigkeit jetzt nicht mehr so vertrage wie früher.
Herr Rösch, Ihre Partei, also die Meraner Grünen, die haben bei dieser Wahl ja mit 12,7%, ich sage es jetzt mal, ein Katastrophenergebnis eingefahren, weil man ja eigentlich auf die Hälfte zusammengeschrumpft ist. Was hat die Partei in den vergangenen Jahren besonders schlecht gemacht?
Ich bin mal Kanu gefahren. Sie fahren Wildwasser und da vorne ist ein Stein.
Sind Sie mal gemeinsam mit der Madeleine Rohrer gefahren?
Nein, die Madeleine ist zu jung. Und da ist der Stein. Und ich muss mich entscheiden, ob ich links oder rechts fahre. Wenn ich lange überlege, dann papp ich auf dem Stein oben. Und diesen Fehler haben die Grünen gemacht. Sie haben einige Entscheidungen nicht klar kommuniziert. Beispielsweise, wenn es geheißen hat, die Katharina Zeller hat uns die Hand gereicht, ne, dreimal. Okay, bei den Grünen gibt es, sind Italiener, sind Deutsche, manche, wenn sie jetzt entscheiden müssen zwischen Dalmedic und Zeller, kann ich nicht verlangen, dass Italiener die Katharina wählen oder umgekehrt oder wie auch immer. Da hätte ich müssen von Anfang sagen, okay, wir sind blockfrei, fertig, da wäre jegliche Diskussion fertig gewesen. Das sind so Sachen. Oder etwas, was mich auch ein bisschen geärgert hat, aber sozusagen, wo ich glaube, wo eine Schwachstelle war, die Standseilbahn. Bei der Standseilbahn, wenn jemand dafür ist, dann müssen das ja die Grünen sein. Also da gibt es für mich keine Diskussion. Die Grünen waren nicht in Stand zu sagen, wir sind für die Standseilbahn, aber der Ort, der Parkplatz, den die Dalmedic ausgesucht hat, war ja meines Erachtens gänzlich falsch. Ich wäre auch dagegen gewesen. Wir haben ja neben der Kavernengarage, haben wir ja alles schon vorgesehen, dass da ein ganz klares Ja von den Grünen kommt und sie hätten dort müssen die Katharina unterstützen. Und das sind so Sachen, wo man gesagt, ja, einige von uns sagen, irgendwo die Pfeiler stören in der... Okay, da war für mich einfach die Geschichte der Leitung zu schwach. Das ist zwar etwas, was mir auch fest wehgetan hat, weil ich für die Standseilbahn habe ich mich ganz, ganz fest eingesetzt und mir tut es weh, dass es die nicht gibt. Wobei ich beispielsweise die Katharina Zeller erlebt habe, wie die sich eingesetzt hat im Kurhaus, wo die dann auf die Bühne gegangen ist und dann sich dann nochmal eingesetzt hat. Da bin ich zu ihr hin und gesagt, Katharina, ich habe sie bewundert für das, weil das muss man können. Das hätten viele andere nicht gemacht. Sie hat sich da wahnsinnig eingesetzt, habe ich ganz schön gefunden. Und ich glaube, das war das, was bei den Grünen gefehlt hat, einfach diese Entscheidung. Mhm. Die Grünen haben in der letzten Legislatur wahnsinnig viel gearbeitet. Im Gemeinderat und Beschlussanträge und das. Und haben sich ja fast zu Tode gearbeitet. Aber ich glaube, weniger wäre da mehr gewesen und einfach im Sinne ein paar Themen besetzen und da wirklich Kante zeigen. Mhm. Und dieses Kante zeigen hat gefehlt.
Das heißt, viel entschiedener, dann auch in der Kommunikation nach außen, die Klarheit und Bestimmtheit mehr. Zuzuspitzen, die ganze
Geschichte. Das hat mir gefehlt. Jetzt kann man sagen, ich hätte mich auch einmischen sollen, habe ich nicht getan, weil ich einfach glaube, dass irgendwann mal, ich habe meine Geschichte gemacht und muss mich auch verabschieden. So, wenn sie mich gerufen haben, bin ich gekommen.
Sagen wir mal. Sonst Tür geschlossen.
Sonst Tür geschlossen und fertig. Ich finde das auch ganz wichtig, das muss man tun.
Das heißt, Sie können mit Bürgermeisterin Katharina Zeller jetzt gut leben?
Ich kann mit ihr gut leben, ja. Ich kann mit ihr gut leben, weil ich glaube, dass sie diese Verkehrsreduzierung und die Sachen, dass sie die macht, die mir am Herzen liegen, dass sie auch eine kultivierte Frau ist, also dass ihr Kultur am Herzen liegt, auch das Soziale, wo ich natürlich ein bisschen meine Probleme habe, das ist ganz klar. Sie arbeitet in einem Haus, sie ist Rechtsanwältin in einem Haus, wo einfach ganz große Projekte laufen, gegen die sie sich nicht wehren kann, glaube ich, durch ihren Vater. Das kann man jetzt ist natürlich Sippenhaftung sagen oder wie auch immer, was ich nicht will, weil ich schätze die Katharina sehr.
Da muss sie sich einfach beweisen und klar distanzieren.
Da wird sie sich und an dem wird sie auch gemessen werden, ob gewisse Projekte, an denen ich auch nicht mehr gewählt worden bin, weil man die Großprojekte zu bauen und wo halt sehr viel Privatinteressen sind, ich habe viele da versucht auch zu reduzieren und die werden jetzt halt wahrscheinlich werden. Das ist das Einzige, wo ich einfach ein bisschen Bauchweh habe. Der Rest erwarte ich mir schon Ich glaube auch, dass sie die Kraft hat. Ich habe sie ein paar Mal erlebt und ich bin jetzt froh, wenn sie eben einfach
loslegen kann. Wir haben es ein bisschen angesprochen, aber immer so am Rande. Wie war Ihre Perspektive oder ist Ihre Perspektive auf diese gesamte Tricolore-Geschichte, also auf den Start dieser neuen Bürgermeisterin mit diesem nationalen Sturm, der da auf Sie losgegangen ist? Wie haben Sie da drauf geschaut?
Also ich, unter dem Schlussstrich, ist es eine gänzlich positive Geschichte. Für alle. Für die Katharina selbst, der der rote Teppich jetzt gelegt ist, für Landeshauptfrau, ich sage es jetzt direkt. Bei den Südtirolern kommt sie gut an. Also weil die Fahne, ja, sie mal weggetan, also das, die Fahne ist. Bei den Frauen, beeindruckend. Meine Nichte aus Wien, das Erste, was sie geschrieben hat, in der Almedica hätte sich nie getraut, dir die Schärpe umzuhängen, nur weil sie Frau war. Ich weiß es nicht, ob er sozusagen, ob dieses Mann Frau da mitspielt. Ich mag ihn zu gerne, denn der Medico, als Mensch ist er nett, dass ich ihm das zutrauen würde. Aber jedenfalls bei den Frauen ist es so angekommen. Bei den Italienern kann sie ihren Charme spielen lassen. Sie hatte wirklich den Charme. Und sie entschuldigt sich, sie sagt, es ist falsch gelaufen und hin und her. Sie hat leider Gottes für meine Verhältnisse den Medico zu viel hineingedunkt. Aber sie kommt gut heraus, auch bei den Italienern.
Ja, wirklich.
Sie kommt gut heraus, okay. Indem sie hat sich entschuldigt und tragt jetzt sogar, am Montag hat sie die Schleife getragen und steht da.
Tag der Republik, 2. Juni.
Und hat natürlich die Hymne nicht mitgesungen. Nicht? Ich habe sie auch nie mitgesungen und ich kann sie nicht und sehe auch nicht ein, warum man das soll. Also was sie macht, ist immer falsch. Aber jedenfalls glaube ich, auch die Diskussion, dass ein Canestrini dann sagt, jetzt diskutieren wir mal, brauchen wir diese Geschichten? Wir brauchen sie nicht. Auch Italien muss da lernen. Nicht nur Italien, auch andere Staaten. Ich habe einen norwegischen Freund und wenn der 40 geworden ist, war er im Iran, da haben wir ihm einen Kuchen gebracht und dann hat er aus der Tasche alles norwegische Fähnchen hinaufgesteckt. Und dann habe ich gesagt, ja, Frode, was ist los? Haben wir jetzt den nationalen Wischer dann? Ja. Ich sage, nein, ich bin so stolz auf mein Land, weil ich habe dürfen studieren. Mhm. Ich habe während dem Studium, ich dürfen heiraten und Kinder bekommen, kann jetzt zurückzahlen das Geld. Ich habe einen riesen Respekt vor meinem Land. Okay, dann sind Fähnchen was Nettes. Aber sonst ist die Fahne einfach wirklich etwas Relatives. Und ich glaube auch, dass wir in Südtirol, dass dieser normale Zugang zur Fahne, der für mich normal ist, aber keine haben, außer ein paar Fanaten, die halt sonst so waren. Ich glaube, dass das der Richtige ist. Dieses Europa können wir nur bauen, wenn wir langsam ein bisschen abbauen und aber auch bei den Fahnen beginnt.
Ja, aber zeigen solche Geschichten nicht dann doch irgendwo, dass wir nicht von der Stelle kommen? Immer wieder flammen so alte Konflikte auf. Ich kann mich erinnern, ein halbes Jahr, nachdem Sie im Amt waren, da waren Sie bei der Kranzniederlegung und Fahnenhissung am Albini-Denkmal im Iran. Inmitten aller Streitkräfte standen sie da mit umgebundener Trikolore-Schleife. Aber gefallen hat dieser Auftritt natürlich auch nicht allen. Ich zitiere, ich habe das damals beschrieben, auch in einem FF-Artikel, deutschsprachige rechte Parteienvertreter kritisierten ihn als Zeichen der Unterwürfigkeit eines deutschen Bürgermeisters. Also da haben sie es auch nicht recht gemacht, der anderen Seite nicht. Jetzt die Katharina Zell hat den anderen wiederum nicht recht gemacht. Kommen wir da raus?
Der Mitterhofer, der jetzt wahrscheinlich als Stadtrat kommt, der hat mich jetzt mal fotografiert.
Ehemaliger Südtiroler Freiheit.
Ja, Südtiroler. Der hat mich immer fotografiert, wenn ich die Fasche angehabt habe. Zum Schluss habe ich gesagt, du, Christoph, kannst du daheim bleiben? Ich fotografiere und schicke das Foto. Weil ich sehe immer das Foto dann in den Dolomiten erschienen. Das war dann irgendwo. In der Alto Adige ist es nur erschienen, wenn ich als verfehlt die Fasche verkehrt angezogen ist, mir auch passiert, wenn der Mattarella gekommen ist. Aber
da war ich dann mit der
Fasche.
Das war unbedarft.
Das war unbedarft und einfach, Moment, verkehrt. Okay.
Man kann es nur falsch machen.
Nein, aber ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel sie nicht hernehmen, man macht etwas, es explodiert, es ist ein riesen Wirbel. Letztendlich sind dann irgendwo die Leute dann schon zufrieden und sagen, ja, eigentlich bin ich froh, dass es so ist. Und so, das erwarte ich mir auch nach Diskussionen. Eine Diskussion über die Fahne ist immer was Wichtiges. Dass man immer relativiert. Und ich glaube, hier hat die Katharina, die natürlich das erleiden musste, das ist klar, weil fein ist das nicht, das habe ich schon selbst erlebt. Aber sie hat das bravourös hingekriegt. Jetzt kann man natürlich sagen, sie hat von zu Hause aus, weiß man, wie das geht. Sie hat das gelernt. Ich glaube, dass es diese Diskussion schon braucht. Wir sind so ein bisschen Maniago-mäßig unterwegs, nicht rogeln. Sie hat gerogelt, also unabsichtlich, das ist ja passiert. Und
aber Sie sagen, ist ein guter Start jetzt für Sie.
Ich glaube, besser kann es gar nicht gehen. Ne?
Gab es Niederlagen, Herr Rösch, in Ihrer Zeit als Bürgermeister, die wirklich an Ihre Substanz gingen?
Ja, Niederlagen habe ich irgendwo, an die Substanz gingen bestimmte Zeitungsartikel, die mich in meinen Werten getroffen haben. Ich bringe jetzt eine Geschichte, die nach der Wahl war, die ich gewonnen habe und dann einen Monat regiert habe, alleine, bevor die Kommissarin gekommen ist. Und dort habe ich den Lukas Elzler, meinen Kabinettschef, angestellt. Wir haben den wieder mit hineingenommen, auch auf Rücksprache mit dem Generalsekretär, nur für diese Zeit. Und dann, wenn nichts gewesen wäre, die Kommissarin könnte sagen nein oder was. Und das hat mir dann schon wahnsinnig wehgetan, wie ich dann auf der Titelseite von einer Zeitung gelandet bin, die dann gesagt hat, Feindlwirtschaft. Und das ist das, gegen das ich ja so wahnsinnig angekämpft habe. Mich hat dieses, du gibst mir, ich gebe dir, gegen das habe ich gekämpft. Und mit dem hat man mich getan. So, das waren hauptsächlich die Sachen, die mich am meisten getroffen haben. Ich weiß, als Kind habe ich selten geweint oder nicht so oft geweint. Aber wenn ich geweint habe, war es wegen Ungerechtigkeit. Das merke ich ja heute noch, so Ungerechtigkeiten, die tun mir einfach weh. Die tun mir weh. Ne? Und man müsste man den ganzen Tag weinen, wenn man jetzt Gas und so weiter das hernimmt. Aber wenn es einen dann so persönlich trifft, dann ist das, boah, das sind die Geschichten, die am meisten wehgetan haben.
Weil Sie angesprochen haben, dass Sie als Kind jetzt nicht so viel geweint haben, zumindest in Ihrer Erinnerung. An einer Stelle oder an zwei Stellen im Buch beschreiben Sie auch, dass Ihr Vater sehr streng war, vielleicht deshalb auch ein bisschen das Problem mit Autoritäten. Und an einer Stelle, sinngemäß, in Ihrem Elternhaus ist eher schlecht über Politik gesprochen worden, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mitnehmen in diese Kindheit.
Ich bin in einen, kann man sagen, wenn ich jetzt im Nachhinein betrachte, in einem ganz eigenartigen Ambiente aufgewachsen. Da war mein Vater, der die ganze Waschmaschine mit Spülung und alles mitgemacht hat, von 39 bis 45, auch wirklich alles mitgemacht hat. Finnland und Kreta und also Kriegsgefangenschaft und alles. Und dementsprechend auch sehr hart war. Im Grunde eigentlich ein guter Mensch war, aber hat sehr hart sein können. Und ich bin, wird mir immer wieder bewusst, ich bin 54 im November geboren, 9,5 Jahre nachdem die letzten Auschwitz-Leute rausgekommen sind. Das ist ja nicht lang. Wenn man das bewusst bin. Okay, das war die eine Seite. Und ein Vater, der mit 15 vom Meran plötzlich nach Mailand geschickt worden ist, in sein Lebensmittelgeschäft, bis 19 dort war, weil zu Hause sich die Eltern getrennt haben. Und dann hat man den mal darunter entsorgt und so weiter. Ein italienischen Ambiente groß geworden ist. Dann im Zweiten Weltkrieg plötzlich Alpenvorland gegen die Italiener hat kämpfen müssen. Wo er ja eigentlich sozialisiert worden ist zwischen 15 und 19, etwas von der wichtigsten Zeit. Also für mich ganz, ganz, ich habe mit ihm über das nie richtig reden können, er hat das immer dann weggeschoben. Also der Vater, der dann raufgekommen ist, dann fast als Walcher gegolten hat, der was da unten war, dann sich sehr schwer getan hat, etwas aufzubauen. Meine Mutter, die ganz aus einer traditionellen Fotografenfirma, ganz brav, fast unterwürfig, würde ich sagen, fotografiert und sehr schön. Und
Meran, gebürtig Meran?
Oder? Gebürtig Meran, ja. Racilla, das waren die Bauernfotografen, die ganzen Bauern von links sind da gekommen zu fotografieren. So. Aber die Mutter eben sehr, sehr tirolerisch, nicht? So ein bisschen so, nicht anti-italienisch, so ein bisschen schon fast und so. Nicht? Wir müssen Tiroler müssen wir zusammenhalten, während der Vater war das relativ egal. Nicht? In dem Zwiespalt irgendwo aufgewachsen. Aber sonst haben sie auf sich geschaut, dass sie einfach überleben haben können. Mhm. Darum war für sie, wenn ich zu meinem Vater gesagt habe, du, jetzt bin ich Präsident von Urania, dann war die erste Frage, wie kriegst du gezahlt? Dann sage ich, ja nichts, dann bist du blöd. Sag mal, irgendwo, ich bin in dem Ambiente auf, aber mein Vater war jetzt kein Geldmensch. Also wie ich mit Umgang mit Geld aufgewachsen bin, verdanke ich auch meinen Eltern. Also zwischen sparsam und doch dann gut aufs Essen gehen und so. Also ich war froh um diese Art der Erziehung, was das Wirtschaftliche betrifft. Aber sonst ist irgendwo das bei der Politik, die sind ja alle komische Vögel da und da, ja, und der ist in die Gemeinde gegangen und hat gemeint, er kann was verändern, konnte nichts verändern.
Also ist geschimpft worden über
alles die Politik. Sind alles Kriminelle, nicht? Also mit dem bin ich aufgewachsen, ne? Deshalb war für mich ganz klar Politik, ja, schon nur meine, mein Elternhaus zu schützen. Also meine Mutter wäre draufgegangen, wenn sie erlebt hätte, wie ich in der Politik, sagen wir, wie man
mit ihnen umgegangen ist.
Das hätte sie ganz traurig gestimmt. Sie wäre ganz traurig gewesen. Ich bin erst in der Politik, wie beide Eltern nicht mehr waren. Ob ich vorher reingegangen war, weiß ich nicht.
Wer hat sie mehr geprägt? Ihr Vater oder Ihre Mutter?
Die Mutter im Geisting, die Mutter war sehr schon eine vergeistigte Frau. Sie hat gelesen, sie hat die Sprachen tiefer gesprochen wie mein Vater. Mein Vater mit ein paar Wörtern da rumgeschmissen. Vom Vater die Gradlinigkeit. Also er war schon irgendwo sehr gradlinig. Ich weiß, es mal einen Streit geben mit dem Nachbar und. Also da habe ich ihn bewundert um seine Gradlinigkeit. Das war ein ziemlich großer Konzern, der daneben gebaut hat. Sehr skrupellos. Mhm. Und da ist er durchgezogen. Das hat mir sehr imponiert. Habe ich ihm auch einmal gesagt. Da hat er gesagt, ja, dafür haben wir halt viel weniger Geld jetzt. Mhm. Da hat er gesagt, okay, aber das war schön. Also die Geradlinigkeit und die Härte habe ich schon vom Vater bekommen, weil ich kann gegen mich auch sehr hart sein. Auch im Sport und so, das habe ich von ihm gelernt. Und schon von der Mutter, wir sollten uns alle lieben. Mhm. Ne? Mutter war harmoniebedürftig.
Härte gegen Harmonie.
Genau. Mhm. Vater war
aber allen in allem eine gute Erinnerung an die Kindheit und Jugend.
Ja, schon. Ich war in der Schule nicht sehr gut. Ich war eher ein Versager in der Schule, habe die Matura nachgeholt. Ich bin im November geboren, Ende November. Also die anderen waren alle älter, weil in dem Alter, mein bester Freund war immer, der war jetzt im Jänner geboren, der war immer größer, war immer gescheiter und so. Mit dem muss man aufwachsen und da ist man immer... Also ich habe meine Kindheit, die Schulzeiten als nicht sehr schön erlebt. Ich habe eigentlich dann mein Leben, sobald ich dann, bin ja dann kaum von der Schule raus, gleich ins Ausland und es war auch ein bisschen Art Flucht vom Iran, einfach sich zu finden und das war auch gut so. Ne?
Aber es war immer klar, dass Sie zurückkommen.
Ja, für mich war das schon klar. Aber ich habe einfach mal weg und mal sich neu zu orientieren. Ich habe auch jetzt wieder das Bedürfnis, mal was weiß ich, ein halbes Jahr nach Frankreich zu gehen oder ein Jahr oder so. Würde ich jetzt ganz gerne wieder machen, nicht? Oder sowas. Das habe ich immer gehabt und sich irgendwo, glaube ich, ein bisschen Distanz von Südtirol, das brauche ich schon. Ich glaube, für mich sind wir schon zu eigen geworden. Ich liebe dieses Land und schätze und bin froh und glücklich. Aber dieses Trotzige und das.
Hat sich das verschlimmert?
Das hat sich verschlimmert, ja. Ich schreibe gerade über die 60er und 70er Jahre im Tourismus. Die 70er Jahre, die haben uns geprägt und die 70er Jahre, die sind einfach da. In den 60er Jahren waren wir so arme Menschen und das prägt uns heute noch. Das lerne ich jetzt gerade. Wir haben ganz viele Interviews gemacht und schreiben jetzt in meinem Buch, wir sind zu zweit. Ich merke einfach, dass dieses zu schnelle hat uns fertig gemacht. Und der Unterschied beispielsweise auch in Nordtirol ist es schnell gegangen. Aber dort ist die Geschichte die, dass es den Tourismus auch schon in der Zwischenkriegszeit gegeben hat. Es ist schon aufwärts gegangen.
Aber wo ist der Punkt, wo Sie sagen würden, wo es ausgeartet ist dann? Wo war die gute Zeit, wo man vielleicht hätte noch das Lenkrad irgendwie anders ausrichten können?
In den 70er Jahren, da hat es ja gewaltige Kritik gegeben an Tourismus. Das vergessen wir immer. Und die Kritik ist jetzt...
Was war die Kritik damals?
Nicht von der Linken gekommen. So auch. Aber auch besonders von der Rechten. Rechten, ich sage jetzt rechts und links. In der Volkskunde in Wien
Der
steht,
Einfachheit wegen.
In der Volkskunde in Wien ist ein großes Schild. Links und rechts führt sie höchstens zum Hauptbahnhof, aber zur eigenen Meinung. Okay, rechts und links. Ich denke an einen Josef Rampolt, ich denke an einen Karl Felderer. Dann war der Hulciner, den würde ich jetzt nicht rechts, aber der Hulciner, der für die Wirtschaftszeitung geschrieben hat. Ja, die haben mir dauernd nur gewarnt, umweltmäßig. Das wird verbaut, das wird kaputt und hin und her, die ganzen Skianlagen und so weiter. Und die Linke hat es dann von der anderen Seite, von der Gesellschaftsseite gesehen, wir machen uns alle kaputt. Also da hat der Mammon einfach gewonnen. Da ist man weiter marschiert. Es hat einen Landesrat Benedikter gegeben, der gebremst hat. Und den müsste man ja als Heiligen, Santo Subito, aus der heutigen Sicht.
Damals war es nicht heilig, ja.
Aber er ist auch irgendwo nochmal irgendwo nicht weitergekommen. Ich glaube, dass man in den 70er Jahren dann irgendwann einmal die Politik vergessen hat, hier irgendwo so ein paar Handbremsen einzuschalten. Und das ist ja heute genauso. Bitte stopp hin, aber Ausnahmen und hin und her. Es geht immer. Die Geldsüchtigen gewinnen immer. Das ist der Untergang der Menschheit.
Kommt Ihnen vor, Sie haben es jetzt ein paar Mal so in Nebensätzen angesprochen, Ihre Zeit jetzt. Leiden Sie manchmal an diesem Unwichtigwerden?
Es ist ganz eigenartig. Jetzt würde ich sofort sagen, nein, ich leide nicht. Mhm. Ich ertappe mich schon, wenn ich irgendwo bin und Sie sagen, ah, da begrüßen auch den Altbürgermeister, dass ich mich wahnsinnig freue.
Ja, das ist ja okay.
Ja, es ist, glaube ich, so Streichleinheiten sind. Und ich freue mich, wenn ich durch die Stadt gehe und sage, ah, Paul, schau, dass du nicht mehr bist. Ob Sie das dann ehrlich meinen, weiß ich nicht. Aber ich denke, ja, ganz schön.
Sie können das annehmen.
Ja, man kann das annehmen, das ist auch ganz schön. Und das freut mich. Ich habe die letzte Diskussion von Dalmedic und Zeller im Kim, im Untermais, habe ich mich hineingesetzt, weil Patrick Riener hat das moderiert und mit dem Patrick mache ich zusammen das Buch. Und dann habe ich das, schau mal, wer das macht, sonst wäre ich nicht hingegangen, muss ich sagen.
Also es ist nicht wegen den zwei Bürgermeistern?
Nein, sondern wegen dem, wie er es macht.
Und das ist so auch schön.
Nein, weil ich weiß ja, was beide schon sagen. Man weiß es ja, eigentlich alle Leute, was drin gesessen haben, haben es gewusst, was sie sagen. Aber ich bin hingegangen, dann bin ich da gesessen und bin ich froh, dass ich nicht da oben sitzen muss. Ich bin froh, dass ich das erlebt habe. Ich bin sehr dankbar drum. Auf der anderen Seite weiß ich, dass damit dieses im Rampenlicht stehen, dass das sehr hart erkämpft ist und das mit sehr viel Schlägen verbunden ist. Ne? Und habe deshalb vor jedem, der in die Politik geht, eine Wahnsinnsachtung. Warum nicht zu wiederholen, aber ich habe auch meine Kollegenkreis und so, die und schimpfen und der macht falsch und halt hinterher. Hast du dich irgendwann mal bewegt? Nein, also sei still. Und ich habe wirklich und habe auch viele Freunde verloren, weil ich irgendwo das Gerede nicht mehr aushalten kann. Und deshalb vermisse ich es eigentlich nicht. Als engagierter Mensch suche ich mir schon meine Bühnen wieder. Ne? Mhm. Ich mache meine Geschichten, ich mache Fortbildungen, schreibe jetzt das Buch und das wird vorgestellt. Und das ist, also ich suche mir schon meine Bühnen. Mhm. Die brauche ich, das hängt mit meinem Charakter zusammen. Mhm. Sicher, ein bisschen Extrovertiertheit ist in jedem Politiker drinnen, weil wenn die nicht wäre, Eitelkeit braucht, sonst würden wir immer noch von den Bäumen herunterschwingen. Mhm. Nur muss man die natürlich schon im Zaun haben. Ne? Und deshalb bin ich jetzt froh, dass ich es nicht mehr bin. Ich erinnere mich einfach an bestimmte Sachen, wo man irgendwo sitzt und da zuhört und plötzlich sagt, ja und Herr Bürgermeister, bitte ein paar Worte. Jetzt, na, was will ich jetzt einmal und Gott sagen? Also ich bin froh, dass ich das nicht mehr brauche. Bin dann oft auch irgendwo wieder Elefant ins Ding getreten und so. Ne? Was ich aber nicht bereue, was glaube ich, was dann schon gescheiter war als wir.
Hat dieses Geschäft Spuren hinterlassen? Würden Sie sagen, Sie haben sich verändert, es hat Spuren hinterlassen, wo Sie vielleicht erst heute so richtig draufkommen, was das mit Ihnen gemacht hat?
Ich bin nicht mehr so offen den Menschen gegenüber. Ich bin eigentlich froh, wenn ich jetzt in Ruhe bei meinem Buch schreiben kann. Früher bin ich am Samstagvormittag in die Stadt gegangen, habe irgendwo ein Glasl getrunken mit jemandem. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich suche mir jetzt gezielt Leute aus, mit denen ich dann sage, du, treffen wir uns, gehen wir Pizza essen, machen wir einen Ratscher. Ganz gezielt Leute, dieses Smalltalk brauche ich nicht mehr. Ich gehe auch nicht mehr so gern zu so irgendwo Geburtstagsbad, wo ganz viele, wie sagst du, das mit der Fascher, wie ist das gewesen? Nein, entweder tief über etwas reden oder gar nicht. Also das hat mich geprägt. Weiters geprägt hat mich einfach auch, dass ich jetzt die Nachrichten ganz anders schaue, wenn ich jetzt höre, was alles so passiert und dass ich zwischen den Zeilen lesen kann, weil im Teelöffel widerspiegelt sich die Welt. Das, was ich im Kleinen erlebt habe, ist im Großen genauso. Deshalb das, was gesagt wird, aber das wissen Sie als Journalistin am besten, das, was gesagt wird, hat nur lange nichts mit der Realität zu tun. Das habe ich gelernt und das bin ich eigentlich sehr froh.
Aber vertrauen Sie nach all diesen Geschichten, die Sie erlebt haben, nach dieser Zeit in der Politik und im Wissen, wie das läuft, weil Sie sagen zwischen den Zeilen, vertrauen Sie selbst noch der Politik heute?
Ich hoffe, dass es auf der Hinterbühne positiv abläuft. Ne? Wenn ich, was weiß ich, ein Galateo, der sagt, er stellt sich nicht vor die Regenbogenfahne, dann denke ich mir, auf du. Entschuldigung, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, er muss jetzt seine Leute befriedigen und wird mit Kumpatscher ganz normal am nächsten Tag weiterreden, als wäre das nicht. Geht halt dort nicht hin. So, denke ich mir, Kindskopf. Okay. Ne? Aber ich stelle mir vor, dass das Verhältnis oder dass die Arbeit gleich weitergeht. Irgendwo wird es ein bisschen Reibungen geben, weil er halt da mit Casapound und so weiter und wird bei den Ohren gezogen, sind dann diese Spielchen. Aber ich hoffe, dass das dann genauso weitergeht. Das ist bei mir genauso gewesen, ab und zu ist mal einer geschossen und in der Zeitung hat es was gegeben. Dann haben wir gesagt, was war das jetzt? Ja, du, ich habe halt. Und dann ist es normal weitergegangen. Mhm.
Zum Schluss noch, was können wir von Ihnen noch erwarten?
Meine Werte, die ich habe, die ich mir im Laufe meines Lebens erreist, erkämpft, erlesen, erdenkt, erdiskutiert und so weiter, oder meine verschiedenen Lehrer, die ich gehabt habe, die nicht unbedingt in der Schule noch waren, aber sonst was, wie ich es gelernt habe, das sagt mir, dass es einen Feind gibt auf der Welt und das sind nicht denkende Menschen, dumme Menschen. Das sind die Populisten, die so schreien und so tun, weil sie unzufrieden sind, weil sie Sachen nicht wissen. Und meine Aufgabe sehe ich bis zu meinem Totenbett, in der Weiterbildung zu arbeiten, im Kulturellen zu arbeiten, im kulturellen Bereich. Und unter Kultur verstehe ich jetzt nicht die Arena von Verona, sondern verstehe ich, wie wir zwei jetzt uns unterhalten, ob wir in die Tiefe gehen, ob sie merken, ob, okay, da versteht er nicht viel, gehe ich weiter und da, keine Ahnung, wie wir miteinander umgehen. Und das ist für mich ein großes Ziel, auch in Südtirol. Und im Meran, wie komme ich mit der anderen Volksgruppe aus? Das hat mir zum Beispiel auch ein bisschen wehgetan bei der letzten Regierung, dass diese Streitigkeiten Katharina Zeller und Del Medico sozusagen ethnisch Richtung angenommen hat. Das hat mir wehgetan, weil wir vorher wirklich versucht haben, da, dank auch vom Vizebürgermeister Andrea Rossi, wo wir einfach gemeinsam aufgetreten sind. Ich bin zu den italienischen Veranstaltungen gegangen, er zu den deutschen und versucht, die zusammenzubringen und so weiter. Weil ich einfach glaube...
Es geht nur gemeinsam.
In der Richtung möchte ich auch weiterarbeiten.
Welche Träume haben Sie noch?
Ich freue mich jetzt mit dem Buch. Also ich schreibe jeden Tag und habe große Freude beim Schreiben. Weil ich einfach, ich schreibe langsam. Aber mir gefällt es, ich recherchiere und schaue und lerne wahnsinnig viel über Südtirol. Und dadurch eben auch darüber hinaus, man meint immer, wenn man sich nur mit der lokalen Geschichte befasst, ist man, man kann. Auf das freue ich mich jetzt. Ich freue mich, dass das Buch fertig ist. Ich freue mich dann, ein bisschen zu reisen wieder.
Wo geht's hin?
Über Weihnachten waren wir in Vietnam, meine Frau und ich, weil unsere Tochter ein Gastsemester dort studiert hat. Schön, sind wir wieder draufgekommen. Auch außerhalb Europa ist es wieder schön. Ich habe das irgendwo schon abgeschlossen, so weil ich nicht gerne jetzt mehr fliegen möchte. Okay. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, sondern weil man irgendwo sagt, das haben wir gehabt, jetzt schauen wir ein bisschen in Frankreich und ein bisschen in Spanien, in Italien und so zu bleiben. Und ich mache eigentlich viel auch alleine. Ich pilgere sehr gerne oder fahre mit dem Fahrrad sehr lange. Das mache ich ganz gern. Das möchte ich ja auch machen jetzt im Herbst, wenn das Buch fertig ist. Mich aufs Fahrrad zu setzen und was weiß ich, wie weit zu fahren. Das sind so die Geschichten, die ich sozusagen, das wieder zu ein Selbst komme. So, ja, das sind so Pilgerreisen alleine. Und dann mit meiner Frau dann wieder bald meine Tochter zu besuchen, in Holland dann Reisen zu machen. Oder wirklich vielleicht auch mal eine längere Zeit in Frankreich bleiben. Ich liebe Frankreich. Mein Französisch ist sehr holprig, aber mir gefällt es, mir gefällt die Sprache, mir gefällt das Land.
Also es wird nicht langweilig werden.
Nein, und dann fallen immer wieder neue Geschichten. Wenn man eine Tür zumacht, öffnen sich fünf andere und das ist schön.
Herr Rösch, ich bedanke mich sehr, dass Sie uns haben teilhaben lassen, hinter die Kulissen auch ein bisschen zu blicken in dieses politische Geschäft und für alles, was für Sie kommt, alles Gute.
Danke vielmals.
Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und mein heutiger Gast war Paul Rösch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und eure Perspektive auf dieses Gespräch. Schreibt all das gerne bei Spotify in die Kommentare. Einen schönen Tag noch oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man dieses Gespräch hört. Auf bald!